Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind die Würfelveteranen, dein Mitmach-Podcast rund ums Thema Rollenspiel. Mit Conny.
Hallo, hallo.
Und mir, Benny. Wir sind bei Folge 34. Aus großer Rast folgt große Verantwortung.
Endlich können wir erzählen, was der große Schatz gewesen ist in den Drachenchroniken, beziehungsweise in eben dem kleinen Zwischenabenteuer, was du eingebaut hast, wo wir auf der Suche nach dem Piratenschatz gewesen sind. Wir sind ja hinabgestiegen in eine Unterwasserwelt und haben da einen Tempel des vermeintlichen Gottes Ascalon gefunden und den dann doch ordentlich ausgeräumt.
Ja, aber ihr habt da ja nicht nur Gold geborgen, sondern das eigentlich Interessantere war ja die Erkenntnisse und die Besonderheiten, die ihr gefunden habt.
Das auf jeden Fall. Ich meine, es war schon schön zu hören von dir, dass du gesagt hast, da ist so viel Gold und wenn ihr jetzt die ganzen Goldstatuen mit euch nehmt, ja, ihr müsst euch da keine Summe aufschreiben. Eigentlich seid ihr jetzt so vermögend, dass ihr euch alles kaufen könnt, was ihr wollt und dass es absolut irrelevant ist, jetzt irgendwelche Kosten noch zu begleichen. Ist auch mal ein schönes Gefühl als Held, das zu haben und das zu besitzen und das dann so zu können.
Ja, wenn ihr keine anderen Superkräfte habt, dann wenigstens viel Geld.
Ich meine, es bietet natürlich dem Spielleiter immer noch Möglichkeiten, dass man gerade eben keinen Zugriff auf die Menge von Geld hat, wenn man jetzt sagt, aus den und den Gründen möchte ich jetzt aber trotzdem nicht, dass für dieses Abenteuer unendlich viel Geld gerade zur Verfügung steht. Und ich glaube, wir sind jetzt auch keine Spieler, die das jetzt so ansehen von wegen, deshalb läuft jetzt jeder von uns mit 100 Heiltränken und 1000 Zaubertränken herum, weil es ist zwar unendlich viel Geld, aber auch nicht in dem Sinne, dass man jetzt sich pausenlos überall einfach nur Zaubertränke kaufen könnte, um seine Astralpunkte direkt wieder aufzufüllen und mit einem Haufen von Artefakten und weiß ich nicht, was durch die Gegend laufen könnte, sondern es ist ja mehr schon Fluff-Geld, sage ich jetzt mal. Gut, wir haben es jetzt zum Beispiel auch dafür ausgegeben an dieser Stelle, dass die anderen, die noch keine guten Rüstungen in der Gruppe hatten, sich jetzt Rüstungen davon gekauft haben, um ihren Schutz einfach etwas zu erhöhen, was das angeht. Das waren jetzt natürlich nochmal immense Kosten, auch irgendwo, ne, jede Rüstung 1500 Dukaten, was schon eine ordentliche Menge ist, die wir uns dann einfach so problemlos geben konnten. Aber das war jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, wow, okay, totales Powergaming. Jetzt haben die eine Rüstung von 3, ne, oder von 4.
Von 4.
Ja, eine Rüstung von 4. Ist okay, aber ist jetzt auch nicht unbesiegbar. Ja. Die anderen Dinge, die wir da so gefunden haben, waren, wie du schon sagtest, sehr viel Erkenntnis. Ich habe für meinen Charakter vor allen Dingen mehr Wissen über Hydraulik bekommen, weil es auf Tafeln verewigt war. Und ein Set von Feinmechanikwerkzeugen, in das ich Astralpunkte einfließen kann, um höhere Talentpunkte übrig zu erhalten. Also quasi, um in einer höheren Qualität Mechaniken herstellen zu können. Und einen gigantischen, goldenen, mechanischen Arm, der zu groß ist, als dass er von irgendeinem Menschen oder von irgendeinem lebenden Wesen benutzt werden könnte. Aber ich kann mir eben über die Analyse des Arms, über das Auseinandernehmen des Arms ableiten, wie man natürlich solche mechanischen Arme auch in klein baut. Und vor allen Dingen die Erkenntnis daraus gewinnen, wie ich Lebensenergie da einspeisen kann, dass der Arm sich besser bewegen kann. Also weil der quasi durch Lebensenergie angetrieben wird, dass er auch zu feinmotorischen Bewegungen in der Lage ist. Und das sind natürlich coole Erkenntnisse einfach und eine coole Befähigung, die der Charakter dadurch bekommen kann. Das heißt, wenn jetzt einer der anderen mal einen Arm verliert, ist es kein Problem. Ich kann ihm einfach eine sehr, sehr gute Prothese dann bauen.
Aber sowas ist ja auch immer nur möglich, wenn, sage ich mal, die Charaktere das in gewisser Weise anbieten. Wie dein Charakter beschäftigt sich jetzt schon länger mit, wie Mechaniken funktionieren und dergleichen. Deswegen war alles in diesem Bereich für diesen Charakter auf jeden Fall eine Belohnung. Der Charakter von dem Chris, der beschäftigt sich ja zum Beispiel mit Kochen im Moment relativ stark, weswegen der ja ein besonderes Messerset gefunden hat und ein besonderes Kochbuch und einige andere Sachen, die auch in gewisser Weise direkt mit diesem Thema zu tun haben.
Auf jeden Fall. Und ich meine, das ist eben das Schöne, wenn du als Spielleiter deine Spieler kennst und deine Spieler dir eben auch so etwas anbieten. Weil man könnte sich ja also auch fragen, so okay, mein Gott, was ist ein Kochbuch? Interessiert mich jetzt nicht. Aber der Spieler hat sich super darüber gefreut, dass er dieses außergewöhnliche Kochbuch für den Charakter gefunden hat, weil der Charakter sich einfach unfassbar darüber gefreut hat. weil es ihn natürlich in dem, was ihn gerade besonders interessiert, wohin der Charakter forscht, unterstützt. Und ich sag mal, für die Steffi hast du ja zum Beispiel als Belohnung einmal, dass ein Humus-Elementar in ihren Bogen gegangen ist und ihr jetzt magische Geschosse quasi aus dem Bogen erschaffen kann und der Bogen jetzt auch besonders fancy, sag ich mal, aussieht, mit Ranken und Blättern, die auch ein bisschen aus dem Bogen hinaus wachsen, also ihn auch irgendwie nochmal natürlicher aussehen lassen und weniger wie ein Bogen. Und dass ihr Charakter sich mit einem Kelpie angefreundet hat.
Ja.
Also quasi einen Companion, einen Tierbegleiter hat, der mit ihr jetzt unterwegs ist, mit ihrem Charakter. Und da kennt man eben dann seine Spieler. Weil das sind ja auch, klar, jetzt bei dem Bogen kann man sich darüber streiten. Gerade wenn man dann so einen unendlichen Vorrat an Pfeilen hat und auch noch darüber entscheiden kann, was für eine Pfeilart das jetzt sein soll, was natürlich ein sehr, sehr großer Vorteil auch gleichzeitig ist. Aber das Kelpie ist natürlich noch mehr so ein innerspielliches Ding. Sowas, was sie einfach gerne als Spielerin mag, diese Tierbegleiter, diese Verbindung von dem Charakter zu einem Tier. Und darauf dann so einzugehen als Spielleiter ist natürlich eine tolle Sache für jeden Spieler. Also ich muss sagen, ich war sehr zufrieden mit unserer Ausbeute, was da alles bei rumgekommen ist und was wir alles da in diesem Schatz gefunden haben. Ich meine jetzt auch mit diesem mechanischen Arm, den ich jetzt gefunden habe. Mein Charakter hat beide seine Arme. Also er braucht das jetzt nicht, um sich selber so einen Arm zu bauen. Und von den anderen hat ja auch niemand einen Arm verloren. Aber mir selber gefällt schon einfach die Möglichkeit zu haben, das zu können. Und ich kann ja auch mit meinem Charakter sagen, der forscht weiter in die Richtung, um das eben auch noch auf zum Beispiel ein mechanisches Bein anzuwenden. Dass nicht nur Arme hergestellt werden können, sondern vielleicht auch einfach nur Hände oder ein Bein oder ein Fuß oder so, um da eben auch andere Prothesen herstellen zu können. Und wenn es mal notwendig werden sollte, kann ich da Ersatz für einen anderen Charakter schaffen. Wobei ich ja auch noch mit dem Gedanken spiele, ob ich mir nicht mehr Arme einfach an den Körper ansetzen kann, mechanische.
Du weißt ja, das Fleisch ist schwach und deswegen musst du das nach und nach alles austauschen.
Genau. Dann wird er der erste Cyborg in dem schwarzen Auge.
Mhm.
Ich hätte aber einfach gerne noch so zwei mechanische Arme unter meinen normalen Armen, weißt du? Dass ich vier Arme habe, das fände ich auch schon erstmal gut.
Die wären aber nur so kleine T-Rex-Arme. So.
Nein, das wären richtige Arme. Vielleicht werden die sogar noch größer als meine anderen Arme und sitzen so auf dem Rücken, dass ich ein bisschen wie so Doc Ock oder sowas aussehe von Spider-Man oder wie die, wie heißen die bei Warhammer 40k? Diese Arme, die die vom...
Die Mechadendriten, meinst du?
Ja, genau. Dann aussehen wie Mechadendriten. Warst du denn zufrieden insgesamt mit dem Abenteuer?
Ja, doch, ich denke schon.
Auch wenn wir deine Rätsel, die du da so versteckt hast, oft einfach mit unserer Magie ein bisschen umschifft haben.
Ja, aber das war eigentlich auch mit der Gedanke, dass es eine Möglichkeit gibt, dass man das alles ohne Magie lösen kann, aber ihr auch die Möglichkeit habt, quasi durch den cleveren Einsatz von eurer Magie und so manche dieser Sachen auch auf ganz anderem Weg zu lösen. Diese Freiheit muss man sich bei sowas immer behalten.
Ja. Wir haben aber ja auch noch Blutige See gespielt. Und da ist mir einfach auch bewusst geworden, vor allen Dingen dadurch, dass wir das ja auch nur zu zweit spielen, was ja auch nochmal eine ganz andere Situation ist, als das wirklich in einer richtigen Gruppe zu spielen, dass aber dennoch so manche Abenteuer, damit die gut funktionieren oder damit das in der Gruppe dann ganz gut funktioniert, schon auch so ein bisschen von einem verlangen, dass man den Charakter anders spielt, als man den vielleicht eigentlich spielen würde. Das klingt jetzt alles so ein bisschen kryptisch, um das ein bisschen in ein Beispiel hinüber zu versetzen. Eben bei Blutige See hatten wir die Situation, dass wir auf dem Schiff von Rataral Sanin unterwegs sind, auf der Seeadler von Bai Lung. Und es so Momente gab, wo zum Beispiel ein fremdes Schiff gesehen worden ist und Überlegungen eigentlich unter den Offizieren angestellt wurde, wie man jetzt damit umgeht. Die Offiziere sind aber alle in Hand des Spielleiters. Und den Charakter, den ich da verkörper, ist im Grunde ein Schiffsbrüchiger, sage ich jetzt mal fast, der von der Seeadler aufgesammelt worden ist und dann gesagt hat, ey, ja cool, ich unterstütze euch und ich helfe euch jetzt auch mit. Also der ist noch nicht mal ein richtiger Matrose, weil er gerade erst lernt, was es heißt, ein Matrose zu sein und wie man überhaupt ein Schiff segelt und was da so die Aufgaben sind. Also eigentlich doch ein sehr Fremder, mit anderen Qualitäten, für die die Mannschaft natürlich trotzdem sehr dankbar ist, weshalb er überhaupt auf dem Boot bleiben durfte, aber trotzdem natürlich noch weit davon entfernt, irgendwie ein Offizier an Bord zu sein.
Mhm.
Eigentlich hätte das jetzt für meinen Charakter bedeutet, er hält sich zurück, sagt nichts dazu und lässt einfach die Offiziere entscheiden, weil er nicht in der Position ist, an Bord irgendetwas zu sagen zu haben, geschweige denn der Meinung, dass hier irgendjemanden seine unqualifizierte Meinung und inkompetente Meinung über alles interessiert. Aber dann würdest du als Spielleiter ja einfach nur dich mit dir selber unterhalten, für dich selber Entscheidungen treffen und am Ende sagst du mir, mach jetzt das und das, weil ich bin der Kapitän, ich sag dir das und dann geht's dann nur noch an die Ausführung. Und das ist natürlich dann für mich als Spieler langweilig ein bisschen und für dich als Spielleiter natürlich auch irgendwo ein bisschen langweilig. Sodass ich dann schon auch dazu übergegangen bin und zwar wusste, dass es eigentlich nicht angemessen ist, dass mein Charakter jetzt Vorschläge macht, sich einbringt und Sachen sagt, aber ich es dann trotzdem gemacht habe, um einen Spielfluss zu schaffen, um einen Dialog zu schaffen und dich nicht zu einem Monolog in irgendeiner Art und Weise zu zwingen. Und das ist eben genau das, was ich meine, dass es manchmal so Situationen in einem Abenteuer gibt, wo man den Charakter dann auch so ein bisschen anpasst und sich vielleicht dann so denkt, so naja, eigentlich würde der Charakter das nicht machen, eigentlich steht ihm das nicht zu, aber wenn ich jetzt gar nichts sage, dann kann ich eigentlich gerade gar nicht so richtig mitspielen und irgendwo möchte der Spielleiter ja auch, dass eine Reaktion kommt, dass jemand was sagt, dass eine Beteiligung entsteht.
Für mich ist in erster Linie wichtig, wo du mit so vielen NPCs zu tun hast und die sehr stark wichtig für die Geschichte dadurch auch irgendwo sind, weil nicht so viele Helden quasi aktiv an der Geschichte teilnehmen, dass natürlich auch die Beziehungen zu diesen Figuren und dergleichen stärker im Fokus liegen und man sich auch Gedanken macht, welchen Sinn und Zweck sollen diese NPCs genau erfüllen. Dass wenn du dann, keine Ahnung, so einen Captain Rateral Sanin hast, der irgendwo dein Vorgesetzter ist, da muss man dann auch das Gefühl haben, dass er irgendwie cool ist und dass man auch den als Vorgesetzten haben will und das jetzt nicht so eine Figur ist, wo man so die ganze Zeit denkt, so bei nichts besser Gelegenheit möchte ich eigentlich eine Meuterei ausrufen und den von Bucht schubsen.
Ich meine, von der Konzeption ist das gerade natürlich auch für uns insgesamt gut, weil mein Charakter und du spielst ja auch noch einen von deinen Charakteren sozusagen mit und dann gibt es noch diese NPCs, also den Charakter, den du so mitspielst, sehe ich jetzt mal nicht so als NPC wie die anderen Charaktere, obwohl man das vielleicht auch so sehen könnte. Aber jedenfalls diese beiden Charaktere sind ja auch jetzt nochmal auf dem Schiff mit der zusätzlichen Mission, es gibt einen Verräter an Bord, findet den Verräter, sodass uns das natürlich einen sehr guten Grund gibt, warum wir auch in Kontakt mit den Offizieren kommen wollen, weil wir wissen, dass der Verräter in der Gruppe der Offiziere zu finden sein wird, wenn es nicht der Kapitän sogar selber ist.
Hm.
Und das sorgt natürlich auch für uns, dass wir überlegen, wie können wir mit den Offizieren mehr in Verbindung kommen, dass wir denen irgendwo näher sind, dass wir mehr von denen mitbekommen, dass wir einen besseren Eindruck von denen gewinnen. Und das bietet natürlich in dieser Konzeption eine gute Möglichkeit, das zu tun. Ja, es war auf jeden Fall ein sehr schöner, spannender Spielabend, kann ich nur sagen. Aber bei den Drachenchroniken war das auch nicht anders.
Mit denen geht's heute Abend auch schon wieder weiter.
Oh ja, also mittlerweile sind wir so ein bisschen der Meinung, dass wenn jetzt nichts Dramatisches noch dazwischen kommt, dass wir zumindest das erste Buch der vierbändigen Kampagne dieses Jahr abgeschlossen wird. Wir haben jetzt echt viele Spielabenden, Drachenchroniken, weil sich das jetzt gerade so ergeben hat. Ich bin ja mal gespannt, ob wir das Buch vielleicht schon diese Woche abschließen, weil es so viele Termine sind. Mal sehen, keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen und du ja auch nicht. Und wir wollen ja auch nicht zu viel versprechen. Aber es ist ja auch, sage ich mal, erst Mitte des Jahres, ne?
Mhm.
Mal schauen. Ich will dazu sagen, ne, das ist eben der Unterschied zwischen Abenteuern, die verhältnismäßig geradlinig sind und Abenteuer, die eben eine Sandbox sind. In dem Sinne, dass du eben in Birsha unterwegs bist. Du weißt, du musst noch irgendwelche Ressourcen klären und Vereinbarungen treffen mit verschiedenen Händlern, dir aber die freie Hand gegeben ist, zu entscheiden, mit wem du da redest, was du noch ausprobieren möchtest, wo du noch was versuchst und nicht. Das nimmt dann einfach immer sehr viel Zeit in Anspruch. Im Gegensatz zu einem Abenteuer, was sehr geradlinig ist, wo du weißt, ich habe jetzt die Aufgabe und entweder erledige ich die so oder so und dann entscheidet man sich für einen Weg oder du kannst vielleicht noch aus mehr Wegen auswählen, aber es gibt trotzdem dann das nächste Ereignis. Das geht dann natürlich etwas schneller. Aber ich würde sagen, mit diesen Worten gehen wir doch rüber zu unserer ersten Kategorie. Das ist dieses Mal Kategorie Ratschläge und die Einsendung, die wir bekommen haben, ist von C3PKO männlich und er schreibt: Hallo liebe Würfelveteranen, ich habe lange hin und her überlegt, ob ich euch in dieser Sache schreiben soll. Mich dann aber dafür entschieden, weil ich dachte, es könnte ja nicht schaden. Es geht um meine D&D-5-Gruppe und ich würde gerne von euch einen Rat haben, wie ich mit der folgenden Situation umgehen soll. Wir spielen sehr charakterfokussiert und immersiv. Mir macht das großen Spaß und ich bin auch sehr glücklich mit meiner Gruppe. Mich stört allerdings, dass Milo, Name geändert, immer wieder auf eine Long Rest pocht, wenn die gar keinen Sinn macht. Zum Beispiel: Wir sind in einem Dungeon unterwegs und haben schon mehrere Räume erkundet und schon einige Kämpfe hinter uns. Aber wir sind eben noch nicht komplett durch den Dungeon durch. Milo merkt an, dass wir eine lange Rast machen sollten und uns hinlegen und schlafen. Wir anderen sprechen dagegen. Wer würde sich denn mitten in einem Dungeon hinlegen und einfach so schlafen? Vor allem ohne zu wissen, was vielleicht als nächstes kommt und ob nicht irgendwelche Bewohner des Dungeons in den Raum kommen, in dem wir sind. Oder: Wir befinden uns in feindlichem Gebiet, inkognito, um wichtige Informationen zu sammeln. Aber dann fliegt unsere Tarnung auf und wir müssen fliehen. Wir schaffen es so gerade aus der Stadt hinaus und in einen nahen Wald. Es ist später Abend. Milo will wieder eine Long Rest machen, obwohl wir anderen uns sicher sind, dass wir uns nicht in Sicherheit befinden und ganz sicher noch gesucht werden. Meine Frage ist jetzt: Habe ich nicht ein Recht darauf, genervt davon zu sein? Weil manchmal denke ich mir dann, hey, hab dich nicht so. Es ist doch nur ein Spiel und du bist ja auch bereit, andere Sachen, die unrealistisch sind, zuzulassen. Warum bist du da so streng? Und dann kommt wieder so eine Szene und es stört mich eben dennoch wieder total. Also darf ich genervt sein? Wie gehe ich besser damit um? Sollte ich das Ganze lieber noch einmal klarer zur Ansprache bringen? Ist das übertrieben? Und wie bringe ich das zur Ansprache? Vielleicht habt ihr da ein paar Tipps. Das wäre hilfreich. Liebe Grüße. C3PKO.
Vielen lieben Dank, C3PKO. Wir schauen mal, ob wir gute Ideen zu dem Problem haben. Ich sehe in erster Linie hier die Frage: Wenn ihr sehr charakterfokussiert und immersiv spielt, aus welchen Gründen dann dieser Spieler in diesen Situationen immer wieder die Long Rest vorschlägt? Weil ich vermute mal, dass sein Vorschlag für die Long Rest eher regeltechnisch begründet ist. Du hast ja leider nicht gesagt, welche Charakterklasse zum Beispiel dieser Spieler spielt. Vielleicht ist er, keine Ahnung, der Magier in eurer Runde und möchte die Long Rest immer wieder haben, damit er dann für die nächsten Situationen möglichst viele seiner Zauber auch parat hat und nutzen kann und der Gruppe nützlicher sein. Und deswegen kommt dann da irgendwie so ein bisschen die Bestrebung her, auch wenn es vielleicht von der Situation gerade nicht passend ist.
Das ist auch der Gedanke, den ich dazu habe, dass hier so ein bisschen das Problem ist, dass die Spielmechanik in der Immersion in den Weg kommt. Dass der Spieler vielleicht wirklich das Gefühl hat, ich brauche jetzt diese Long Rest, um aus regeltechnischer Sicht weiter mit meinem Charakter funktionieren zu können. Und dann steht dieses, man muss 8 Stunden rasten, um eine Long Rest gemacht zu haben, irgendwo der Immersion dann im Weg oder dem, was jetzt realistisch wäre. Ich denke mal, da ist auch ein bisschen die Frage, wie euer Spielleiter die Abenteuer plant und was er erwartet. Denn wenn er zum Beispiel einen Dungeon so plant, dass es auch einfach notwendig ist, dass ihr diese Spielmechanik Long Rest nutzt, um eure Ressourcen wieder aufzufüllen und wieder zur Verfügung zu haben, dann ist das einfach ja auch erforderlich, auch wenn es nicht in die Immersion passt. Oder plant euer Spielleiter die Dungeons so, dass das nicht notwendig ist? Und es vielleicht auch einfach ihm gerade darum geht, dass eure Ressourcen stark reduziert sind, um mehr Spannung und mehr Gefahr in das Ganze reinzubringen. Hm. Das ist auch so ein bisschen die Frage.
Und das ist eine Frage, die man am besten klären kann, indem man sagt: Mir ist das aufgefallen und ich frage mich jetzt, wie wir das eigentlich genau handhaben mit den Long Rests. Werden die auch so immersiv im Spiel benutzt, dass die Charaktere wirklich da liegen und dann die Zeit über schlafen? je nachdem in was für einem gefährlichen Gelände die sich befinden und dann eventuell auch des Nachts überfallen werden? Oder ist es so ein, okay, wir überspringen diese Zeit mehr oder weniger und ignorieren das so ein bisschen, weil es einfach für euch notwendig ist, dass diese Stelle jetzt euch die Möglichkeit bietet, dass ihr euch da wieder auffrischen könnt und dann für den nächsten Raum gewappnet seid?
Ich denke mal, da wirst du auch ein bisschen schauen müssen, was sind denn die Erfahrungen, die ihr in der Vergangenheit mit eurem Spielleiter gemacht habt, was das Ganze angeht. Denn wenn ihr schon in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht habt, dass ihr zum Beispiel eine Long Rest dann tatsächlich gemacht habt, aber die dann zum Beispiel davon gestört worden ist, dass neue Gegner in den Raum gekommen sind und euch aus dem Schlaf gerissen haben oder dass ihr in so einer Fluchtsituation gewesen seid und auf einmal von Feinden auch wieder umstellt worden seid, ist das ja ein deutliches Zeichen dafür, dass der Spielleiter eigentlich jetzt die Long Rest nicht gewollt hat und nicht als Ressourcenerfrischung gedacht hatte und nicht erwartet hatte und sich für euch eure Situation dann dramatisch verschlechtert hat, dadurch, dass ihr diese Zeit verloren habt. Aber wenn, wie Benny sagt, eigentlich dann immer darüber hinweggegangen wird und dann wird eben weitergespielt, dann ist das natürlich eine ganz andere Situation. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, als wir Starfinder mal eine Zeit lang gespielt haben. Da gibt es ja nicht nur die Long Rest, sondern auch die Short Rest, was es ja auch in Dungeons & Dragons gibt. Und die haben wir auch echt oft gemacht, auch wenn es oft gar keinen Sinn gemacht hat, dass man sagt, okay, gut, wir machen jetzt eine Short Rest und wir bleiben jetzt gerade mal hier in dem einen Raum stehen. Wir wissen, in den nächsten Räumen sind überall Feinde, die sich schon ein bisschen verbarrikadiert haben, weil sie uns mitbekommen hat. Aber wir warten jetzt gerade mal hier 5 Minuten. Aber wir haben das dann so gespielt, weil wir das Gefühl hatten, das war jetzt vom Spielleiter auch so mitgewollt oder es war für den Spielleiter okay, das jetzt so zu spielen und haben das dann weniger als, es geht jetzt um Immersion gesehen, sondern vielmehr, es geht jetzt einfach nur um eine Regelmechanik. Und der Feind bleibt jetzt eben in dem anderen Raum, bis wir unsere Short Rest hatten und dann geht es eben weiter. Aber das ist dann wieder so eine Frage, wie der Spielmodus in der Gruppe einfach ist.
Und da kann man nichts anderes machen, als einfach darüber zu sprechen, wie der Spielmodus ist und dass sich jeder dazu mal äußert, was für eine Meinung er dazu hat. Und man schaut, dass man auf einen gemeinsamen Konsens kommt. Es kann nämlich auch genauso sein, dass das bisher vielleicht immer so ein bisschen übergangen wurde, ohne Probleme, der Spielleiter aber trotz alledem eigentlich eher gedacht hatte, dass ihr dann zum Beispiel den Dungeon in einem Ruck macht und nicht ab der Hälfte des Dungeons eine Long Rest macht und er dann daraufhin hingegangen ist und dann vielleicht noch mal ein paar mehr Monster in die nächsten Räume reingesetzt hat, damit es wieder passender dazu ist, dass eure Ressourcen wieder alle vollständig ist. Solche Sachen passieren ja manchmal auch hinterm Schirm, ohne dass die Spieler da überhaupt irgendwie das mitbekommen.
Deine Frage ist ja auch, wie spreche ich das an, wie gehe ich damit um? Ich würde auch sagen, versuch das doch einfach mal vor der nächsten Spielrunde, dass du vielleicht auch eher an den Spielleiter gerichtet sagst, Spielleiter, wie ist das mit den Long Rests? Ich bin mir da etwas unsicher geworden, wie wir das handhaben, wie du das handhaben möchtest, weil Milo sieht das ja eher als einfach eine Regelmechanik, die man dann in gewissen Situationen anwendet. Für mich ist das mehr eine Immersionsfrage und wenn es von der Immersion gerade keinen Sinn macht, bin ich nicht geneigt, eine Long Rest zu machen. Aber wie siehst du das oder wie wollen wir das dann auch allgemein in der Gruppe handhaben? Das finde ich absolut legitim. Und dann kann auch Milo sich dazu äußern, warum ihm das so wichtig ist. Und der Spielleiter kann sagen, wie er es sieht, sodass alle auf einem Nenner sind und es da eine bessere Klärung des Ganzen gibt einfach. Du schreibst aber ja auch noch, habe ich ein Recht darauf, genervt davon zu sein? Weil manchmal denke ich mir dann, hey, hab dich nicht so. Es ist doch nur ein Spiel und du bist ja auch bereit, andere Sachen, die unrealistisch zuzulassen. Warum bist du da so streng? Ich denke mal, das liegt vor allen Dingen eben daran, dass dir die Immersion und die innerspielische Logik wichtiger ist als die Regeln. Und dann kollidiert das Ganze eben einfach ein bisschen miteinander. Und dann fühlt sich das für dich falsch an oder vielleicht auch geschummelt, zu sagen, ach komm, ist egal, dann machen wir jetzt hier eine Rast, in der Zeit wird nichts passieren, weil es geht ja so rum, dass wir die Ressourcen eben auffrischen und dann flüchten wir dann eben weiter. Und dann finde ich das schon auch nachvollziehbar, dass man genervt ist und dann darf man auch genervt davon sein. es geht ja auch nicht darum, dass man nicht irgendwie genervt ist oder wütend oder traurig oder irgendein anderes Gefühl hat, sondern oft geht es ja einfach nur darum, wie man dann mit diesen aufkommenden Gefühlen umgeht. Und eine gute Methode ist eben, dass du sagst, das stört mich auch irgendwie oder da herrscht für mich eine Unklarheit, können wir das besprechen? Dann kann man ja darüber diskutieren, wie die Gruppe das handhaben möchte, wie jeder das in der Gruppe sieht, wie der Spielleiter vor allen Dingen das sieht und das handhaben möchte. Weil wie gesagt, der sitzt auch irgendwo am längeren Hebel. Denn wenn er nicht will, dass die Spielercharaktere eine Long Rest machen, hat er da ganz viele Möglichkeiten, um die zu unterbrechen und zu sagen, nee, das war jetzt keine Long Rest, ihr konntet jetzt nicht 8 Stunden schlafen oder so. Dann ist es schon gut zu wissen, was vor allen Dingen da die Meinung des Spielleiters zu ist.
Es ist auch überhaupt gar nicht verwunderlich, dass man sich dann vielleicht irgendwie genervt fühlt oder so, weil es ja auch einfach das ist, man ist emotional bei dem Charakter, der in einer Gefahrensituation ist, der das jetzt und sofort alles sehr direkt ja erlebt, also der das ja wirklich erlebt und nicht nur, wie wir als Spieler das so von außen betrachtet. Und dann ist natürlich, wenn dann einer so sagt, ja komm, machen wir hier erstmal ein Picknick oder legen uns hier schlafen oder so und man ist in so einer sehr gefährlichen Situation oder wird eigentlich gerade noch verfolgt und hat sich gerade nur so außer Sicht des Feindes begeben oder so, dass man da auch emotional anders aufgewühlt ist. Und dann verwundert es auch nicht, dass man auch emotional im ersten Moment die Reaktion ist und man sich irgendwie erstmal genervt oder besonders verwundert oder sonst wie fühlt.
Also das darf so schon ruhig sein. Es würde nur deinem Nervenkostüm natürlich zuträglich sein, das Ganze anzusprechen, eine Klärung zu finden, eine gemeinsame Sicht darauf zu finden, eine gemeinsame Entscheidung zu finden, wie man damit umgehen will, damit du diese Genervtheit einfach auch loswirst und mit einem guten Gefühl da in die Spielsetzungen reingehen kannst. Ich hoffe, wir konnten dir helfen, C3PKO. Gib uns gerne mal eine Rückmeldung darüber, ob ihr das Gespräch gesucht habt, ob es eine Klärung dazu gefunden hat, wie die anderen das gesehen haben, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das würde uns sehr freuen und sehr interessieren.
Damit gehen wir aber auch sofort eine Kategorie weiter, und zwar zu Meinungen. Und wir haben eine Einsendung von Dragon, männlich, der uns in Folge 3, Fliegende Meerschweinchen im All, die Einsendung Es braucht nur ein System geschickt hat, eine provokante Meinung damals. Hallo, hallo, ich bin's wieder, Dragon. Bevor ich richtig starte, gern geschehen. Immerhin habt ihr es ja mir zu verdanken, dass die fliegenden Meerschweinchen im All euch so lange schon begleiten. Ich muss aber auch ehrlich zugeben, dass Finlays Setting wirklich gut war und mir gefallen hat. Wäre übrigens auch mit D&D spielbar, wenn man es entsprechend anpasst. Aber kommen wir zum Kern meiner Einsendung. Ihr betont immer wieder, dass man Dinge im Vorfeld mit seinen Spielern abklären sollte, wie zum Beispiel, dass Spielercharaktere die Seiten wechseln könnten, dass Betrug innerhalb der Gruppe geben könnte, dass das Abenteuer sich in eine ganz andere Richtung entwickeln könnte, als angenommen und so. Ich sehe das anders. Ich bin der Meinung, dass ich nicht alles mit den Spielern vorher abklären muss. Wenn ich einen Plot-Twist einbauen möchte, dann kann ich das machen. Denn wenn ich es vorher mit den Spielern bespreche, ist es keine Überraschung mehr und der Twist bei Weitem nicht so cool, wie er sein könnte. Die Story leidet total darunter und die Spannung ebenfalls. Selbst wenn ich im Vorfeld nicht klar sage, was denn Unerwartetes passieren könnte, sondern nur ähnliche Dinge anführe, können die Spieler sich viel zu schnell zusammenreimen, was passieren wird. Und der Reveal leidet trotzdem darunter. Gruß, Dragon.
Vielen lieben Dank, Dragon, für deine Einsendung. Noch ein kurzer Verweis. Finlay hatte uns in Folge 5 Alles ist möglich, die Einsendung Fliegende Meerschweinchen im All, das unvergleichliche Setting, zugesendet, auf das Dragon auch hier nochmal verwiesen hat.
Aber kommen wir gerade mal von den Meerschweinchen weg und zu dem, um das es Dragon hier an dieser Stelle geht. Wir sehen das im Grunde nicht so, dass du quasi all deine Plot-Twists im Vorfeld irgendwie verraten musst oder dergleichen. Es geht uns eher darum, dass alle Spieler, gerade wenn ihr was Neues anfangt zu starten, darauf vorbereitet sind, in welche Richtung das Spiel eigentlich geht und sie dann nicht davon enttäuscht sind, dass es dann letzten Endes um was ganz anderes geht, was sie gar nicht bespielen wollten, um da gewissen Frust zu vermeiden. Also um so ein Beispiel zu nennen, du sagst, dass es jetzt um die große Kampagne mit ganz vielen Adligen geht und dergleichen und dann rechnen schon alle damit, dass es irgendwie darum sich handeln wird, dass es so ein Ränkespiel, verschiedene Mordversuche, solcherlei gibt. Und dann wird es letzten Endes aber eine rein kampflastige Kriegskampagne, die mit dem politischen Spiel gar nicht mehr so viel zu tun hat, dann kann das sein, dass einige Spieler davon enttäuscht sind.
Ja, Benni hat vollkommen recht. Es geht wirklich darum, was sind die Erwartungen der Spieler? Weil natürlich kannst du mit den Erwartungen spielen, natürlich kannst du genau gegen die Erwartungen deiner Spieler irgendetwas machen. Die Frage ist nur, ob du damit das Ergebnis erreichst, was du damit erreichen möchtest. Denn in der Regel wollen wir als Spielleiter ja, dass unsere Spieler sich darüber freuen, wenn es einen Plot-Twist gibt, wenn die überrascht sind, wenn unerwartete Dinge passieren und nicht, dass sie dann frustriert und enttäuscht sind, weil sie was ganz anderes erwartet haben. Ich sag nur, wenn du einen Schatz versprichst und am Ende ist da doch wieder nur ein Zettel mit, hier könnte dein Schatz sein und es gibt nichts, dann sind die Spieler eben enttäuscht und frustriert, weil sie ja damit gerechnet haben, dass sie irgendwie eine große Belohnung bekommen. Und wenn man dann diese Erwartung bricht, kann das für Frust sorgen. Im Grunde kannst du Erwartungen besser eben damit brechen, wenn sie noch was Besseres bekommen als das, was sie erwartet haben. Und das muss jetzt nicht unbedingt ein Schatz sein, sondern vielleicht auch, wenn sich der Plot auf einmal in eine andere Richtung entwickelt, als sie gedacht haben. Aber das ist natürlich auch schwieriger, da irgendwie etwas zu finden, was das dann den Spielern geben wird.
Die Sache ist, man muss auch seine Spieler in gewisser Weise lesen können. Man muss seine Spieler gut einschätzen können. Was ist etwas für einen von der Handlung her? Was ist für einen anderen eher nichts von der Handlung? Wenn du jetzt zum Beispiel so einen Spieler hast, der es überhaupt nicht mag, wenn dann sein treuer Companion stirbt und tot ist und da diese Tragik ist und dergleichen, dann ist das für den kein interessanter Plot-Twist. Aber für jemand anderen könnte so eine Verlustszene, wenn er das wirklich bespielen möchte, wenn er in sowas auflebt, etwas sein, was dem mehr Gewinn gibt.
Du musst dir auch eben anschauen, was ist denn die Spielhistorie in meiner Gruppe, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Denn es ist ja auch nochmal was anderes, wenn in eurer Gruppe zum Beispiel der ungeschriebene Vertrag gilt, dass alles passieren kann, dann sind vielleicht auch alle Spieler darauf vorbereitet, dass eben einfach alles passieren kann und sich Handlungen auf einmal in ganz andere Richtungen entwickeln, als das gedacht war. Und man denkt vielleicht, es geht darum und dann zeigt sich, es geht aber darum und da gibt es ständig einen wilden Mischmasch aus allem. Dann erwarten deine Spieler das aber auch wieder. Und dann sind sie nicht frustriert, wenn sowas auf einmal kommt. Im Gegensatz dazu, wenn zum Beispiel der unverschriebene Vertrag irgendwo bisher geltend war, dass alle Spielercharaktere loyale Gefährten sind füreinander. Und dass man, auch wenn drumherum alles intrigant sein kann, sich sicher sein kann, dass aber die Gruppe zueinander loyal steht, man auf der gemeinsamen Seite ist und zusammensteht. Und wenn das in der Vergangenheit bisher immer so gewesen ist, also alle irgendwo das erwarten, dass das auch so bleibt, kann das für Frust sorgen, wenn das auf einmal abgeändert wird. Ohne dass es da eine Warnung gegeben hat, dass man von diesem normalen Spielmodus auf einmal abweicht, der sich etabliert hat. Darum gehen wir zum Beispiel auch hin, wenn wir ein neues System anfangen. Zum Beispiel, als wir The Witcher angefangen haben zu spielen, habe ich gesagt, The Witcher ist ein tödlicheres Rollenspiel als viele andere Rollenspiele, die wir bisher gespielt haben. Es könnte sein, dass eure Charaktere, wenn die zu viel Schaden haben, dass die dann sterben. Hier stirbt man leichter als in anderen Rollenspielsystemen. Ne? Dann ist diese Erwartung, eigentlich sterben die Charaktere nicht. Oder man kann die immer noch mal wiederbeleben, wenn die tot sind. Also es gibt immer noch mal eine Möglichkeit, den Charakter wiederzuholen. Wird dadurch ersetzt, dass man sagt, hier ist es aber nicht so und hier können Charaktere schneller sterben und man kann dann als Spieler mit einer anderen Erwartung in das Ganze hineingehen und ist nicht auf einmal überrascht und schockiert, wenn mit dem gebrochen wird, was vorher immer irgendwie geltend gewesen ist, auch ohne, dass das jemals offen kommuniziert wurde, dass das so geltend ist. Aber es schleicht sich ja so ein gewisses Verhalten, so ein gewisses Verständnis, so eine gewisse Regel, wie Sachen gehandhabt werden, ein, durch das Spielen selber.
Ein anderer Punkt, den ich mir vorstellen könnte, dass den Dragon hiermit in gewisser Weise auch anspricht, ist ja dieses, dass wir auch schon mal gesagt haben, dass wenn sich ein Verrat anbahnt, dann muss es vorher eigentlich schon gewisse Hinweise dafür gegeben haben. Ja. Und dass man nicht so vollkommen vor den Kopf gestoßen ist und sich denkt so, wie konnte das denn jetzt passieren? Das kam jetzt aus dem Nichts.
Und ich finde, das gilt sogar nicht nur für irgendeinen Verrat, sondern das gilt auch für einen Plot-Twist. Die sollen natürlich überraschend sein, aber eigentlich sollen sie auch am besten in der Rückschau so sein, dass man sie, wenn man die Zeichen richtig zusammengesetzt hätte, er hätte erkennen können. Weil jeder Plot-Twist, der irgendwie aus dem Nichts kommt und der auf einmal nur da ist, damit es einfach nur einen Plot-Twist gibt, ist ja auch oftmals gar nicht mal so interessant.
Ja.
Wenn sich dann herausstellt, dass nicht der Schurke, den man für den Schurken gehalten hat, der Verräter ist, sondern es ist jemand anderes, dann ist es auch schon schön, wenn man in der Nachschau dann sieht, ah ja, okay, gut, da, ja und da und deshalb hat er das gemacht, ja und deshalb hat er dann das gemacht, okay, gut, ja.
Hat sich das schon alles angebahnt?
Das hat sich angedeutet, aber wir haben es in dem Moment nicht gesehen.
Schwierig ist es, wenn du sowas hast wie, oh, und jetzt kommt zum großen Kampf gegen den Drachen, stehst dem Drachen gegenüber und dann wird der Drache getötet und ein anderes Monster, von dem bisher noch nie die Rede war, taucht auf und ist der neue Gegner oder so. Dann hast du quasi auch so einen krassen Plot-Twist, aber auch da würden sich die Spieler wünschen, dass man dann wenigstens schon mal in irgendeiner Art und Weise davon gehört hätte, dass das dann nicht einfach wirklich so aus dem Nichts auftaucht einfach und da ist.
Ich finde auch solche Situationen zum Beispiel schwierig. Was ist da deine Meinung zu? Wenn du jetzt sagst, wir spielen Dungeons & Dragons in einer klassischen Fantasy-Welt, macht euch dazu Charaktere, dann machen die sich alle Charaktere und auf einmal wird es so ein Abenteuer, wo sie durch ein Portal kommen und sie landen in unserer Welt. Das kann ja auch mal ganz spannend sein, dass man so einen Fantasy-Charakter hat, der aus einer Fantasy-Welt kommt und auf einmal ist er in unserer Gegenwart, in unserer modernen Zeit. Das kann ja auch mal interessant sein. Ich finde es aber schwierig, wenn ich als Spieler mit dem Gedanken reingehe, ich mache mir jetzt einen Charakter für eine klassische Fantasy-Welt und ich spiele jetzt einen Charakter in dieser klassischen Fantasy-Welt und dann wird er auf einmal aus diesem Setting komplett herausgerissen und in ein vollkommen anderes Setting hineingeworfen. Das kann für manche Spieler vielleicht dann noch interessanter sein und die können das vielleicht super cool finden. Aber es könnte natürlich auch bei vielen Spielern auslösen, cool, naja, hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich mir aber trotzdem einen anderen Charakter gebaut.
Ich glaube, wenn man dann nämlich auch schaut, was die Person sich zu den Charakteren überlegt haben oder so, kann man das dann vielleicht auch teilweise schon absehen, weil wenn jetzt der eine irgendwie eine große Hintergrundgeschichte mit einem Erzfeind, einer Familie, wo man Leute drin hasst und manche nicht und dies und das und jenes und so halt hat, dann ist es natürlich so, dass dieser Spieler sich ja eigentlich auch wünscht, dass das Thematik wird im Spiel irgendwann, sonst hätte er das ja gar nicht aufgebaut. Und wenn du den dann natürlich einfach aus dieser Welt vollkommen rausreißt und dann in so eine andere reale Welt setzt oder so, müsste man sich dann als Spielleiter auch gleichzeitig dann wieder überlegen, wie kann ich denn diesen ganzen anderen Hintergrund, wie kann ich vielleicht NPCs, die für die Personen wichtig sind, dann auch noch da in die andere Welt rüber versetzen oder so, damit diese Bezüge überhaupt noch da sind und der Spieler alleine deswegen ja schon nicht enttäuscht wird, weil der Großteil des Hintergrundes von dem, was er dir mitgeliefert hat, was er gerne bespielen möchte, einfach komplett ignoriert wird.
Wobei ich jetzt gerade darüber nachdachte, ob das nicht eigentlich dann ganz cool wäre, wenn so die gegenwärtige Welt eine Paralleluniversumswelt ist. Das heißt, dass diese ganzen NPCs, die derjenige in seiner Hintergrundgeschichte aufgebaut hat, es die auch so gibt in der gegenwärtigen Welt und dass die Spielercharaktere ihr Ich aus der gegenwärtigen Welt einfach ersetzen. Also, dass die zum Beispiel dann ein Haus haben, wo die da auch wohnen, weil nämlich der gegenwärtige Charakter da wohnen würde und dann ist irgendein Feind auch jemand aus seinem Leben, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, sein Vorgesetzter auf der Arbeit. Und er hat dann so gewisse Züge, wie auch dieser Feind oder Rivale aus der Hintergrundgeschichte von dem Charakter, aber es ist dann nochmal anders übersetzt auf die Lebensrealität in dieser gegenwärtigen Welt. Und dann könnte man ja auch nochmal überlegen, ob man auch nochmal so ein Spiel aufmacht, wo man sein gegenwärtigen Charakter in der Fantasy-Welt spielt, der dann die Position quasi mit dem geswitcht hat und sich da auf einmal wiederfindet. Aber ich finde, sowas kann man ja auch den Spielern schon im Vorfeld sagen, dass es darum gehen wird, weil die dann trotzdem ja nochmal mehr dafür genau ihren Charakter entwickeln können. Und du einfach, und darum geht es einfach nur, einfach verhinderst, dass Erwartungen nicht erfüllt werden und es zu Frust kommt. Weil ich meine, was ist denn blöder, als wenn du dir als Spielleiter wirklich eine richtig coole Story ausgedacht hast, die aber einfach anders ist als das, was die Spieler erwartet haben, und die Spieler dann einfach frustriert sind und sagen, habe ich keinen Bock mehr drauf zu spielen. Weil das ist nicht das, was ich erwartet habe, das ist nicht das, was ich spielen wollte. Und dann endet deine Kampagne oder dein Abenteuer, weil die Spieler das nicht mehr spielen wollen, weil ihre Erwartungen zerbrochen waren. Da denke ich mir, nee, dann will ich lieber vorher klarer stellen, was zu erwarten ist, dass die Spieler mit der richtigen Emotion da reingehen können, damit eben keine Erwartungen gebrochen werden und keine Frustration aufkommt.
Und das verhindert ja nicht, dass man nicht trotzdem Plot-Twists aufbauen kann in dem Spiel.
Ja.
Die Grunderwartung, wenn man die halt vorher in gewisser Weise abklärt.
Genau. Ja, ich hoffe, Dragon, dass wir dir mit unserer Ausführung hier nochmal genauer irgendwie sagen konnten, wie wir es gemeint haben. Und wie gesagt, wenn es in deiner Gruppe schon immer so gespielt wurde, dass alles passieren kann und alles auf einmal eine ganz andere Richtung gehen kann, als es vorher den Fall gehabt zu haben scheint, dann ist das einfach ja die Absprache in eurer Gruppe, dass das eben so ist. Nur das ist eben nicht die Absprache in jeder Gruppe, und darum geht es, dass diese Absprachen oder diese eben unausgesprochenen Absprachen auch mit bedacht werden, damit es gut läuft. Aber das ist nicht die einzige Nachfrage nach unserer Meinung, die wir bekommen haben, sondern Dino weiblich hat uns auch noch geschrieben, und sie schreibt: Hallo ihr Würfelveteran, ich würde gerne eure Meinung zu folgendem Thema hören. Was haltet ihr von ungewinnbaren Kämpfen? Manchmal tauchen diese ja auf, etwa weil man als Spielleiterin, als Spielleiter den großen Bösewicht als unüberwindbare, schreckliche Macht aufziehen will, als verhasste Figur, die schon so viel vernichtet hat, was den Charakteren heilig und wichtig war, um dann später den Triumph der Charaktere über den Erzfeind befriedigender und heroischer zu machen. Macht ihr das auch? Was ratet ihr, wenn man das machen möchte? Oder findet ihr das blöd? Wie ist eure Meinung dazu? Ich bin wirklich gespannt zu hören, was ihr zu sagen habt. Liebe Grüße, Dino.
Vielen lieben Dank, Dino. Ich kann dazu sagen, da ich viele Buchabenteuer schon geleitet habe in meinem Leben, sind natürlich solche Momente schon mehrfach in meiner Spielleiterkarriere aufgekommen, wo es dann so einen unüberwindbaren Bösewicht gibt. Und das wirft natürlich immer gewisse Schwierigkeiten auf, weil es für die Spieler extrem blöd und frustrierend ist, wenn ihnen quasi nicht bewusst ist, dass der Gegner an dieser Stelle auch irgendwo unbezwingbar, unbesiegbar ist und die alle möglichen Ressourcen auffahren und egal was sie tun, alles funktioniert irgendwie nicht. Das wirft irgendwie sehr starken Frust bei den Spielern auf. Das ist so meine Erfahrung.
Absolut. Also ich kenne mich da selber als Spieler in solchen Situationen und mich frustriert das immer total. Weil du wirklich sehr viel Energie von dir selber, sehr viel Kraft, sehr viel Einfallsreichtum dann da reinsetzt, um diese Situation noch zu deinen Gunsten zu drehen. Und du kämpfst nicht nur als Charakter, sondern auch als Spieler wirklich richtig mit. Und du spürst immer mehr und mehr, dass es eigentlich irrelevant ist, was du machst. Und dann dieses Gefühl davon, dass es keinen Unterschied jetzt so richtig gemacht hat, dass du etwas getan hast, das ist dann einfach super frustrierend. So dieses, ich habe alles gegeben, aber ich konnte es trotzdem nicht verhindern. Das ist schon wirklich frustrierend.
Was meiner Meinung nach ganz gut funktioniert ist, wenn man so einen Bösewicht als dauerhaft oder dauerhafter, ehe die Helden den dann irgendwann am Schluss der Kampagne bezwingen dürfen, etablieren will, ist, dass man den entweder in der Szene gar nicht auftauchen hat, aber man weiß, dass er gerade dahinter steckt an den Ereignissen, die gerade passieren. Zum Beispiel, weil der einfach irgendwelche Minions ausgesandt hat, die für ihn diese Handlung vollziehen und dergleichen. Und von denen man dann auch immer wieder den Namen von diesem Bösewicht hört. Oder wenn man so eine Szene hat, wo der bei einem Kampf zu sehen ist, aber nicht unmittelbar direkt selber in den Kampf eingreift oder vielleicht sogar mit dem einen oder anderen Zauber, wenn er zum Beispiel zaubern kann, in den Kampf eingreift, aber andere erstmal für sich kämpfen lässt. Und wenn er sieht, dass die unterliegen gegenüber den Helden, der dann seine Außenposition nutzt, um dann abzuhauen und dann später wieder als Problem aufzutauchen und so. Das ist so mit, glaube ich, das, was am besten funktioniert.
Ich dachte auch gerade, was gut funktioniert, ist, dass wenn du dir jetzt so einen bösen Herrscher vorstellst, der eine große Armee zum Beispiel hat und deshalb auch ein bisschen unbesiegbar ist, kannst du ja auch einfach nicht die Spieler an der Schlacht teilnehmen lassen, wo eine Stadt vernichtet wird, sondern die Spieler zu der Stadt zurückkehren lassen, nachdem die Stadt besiegt worden ist. Dass die also quasi das Endergebnis sehen. Dass die sehen, wie die Stadt nur noch in Ruinen liegt, wie die Toten auf den Straßen liegen. Vielleicht sind die auch vorher schon mal in der Stadt gewesen und haben Freunde und laufen dann durch die Stadt und sehen, was da passiert ist. Und dann haben sie auch dieses Gefühl von, das ist echt ein böser Gegner, das ist jemand, den wir hassen, das ist jemand, der unsere Freunde getötet hat, der eine ganze Stadt vernichtet hat, das ist jemand, der aufgehalten werden muss, ohne dass sie in dem Moment in der Stadt gewesen sind, auch einfach. Oder was du sagst, ne, dieses, dass sie gegen Lakaien von dem kämpfen. Die Lakaien können vielleicht dann schon schlimme Sachen angestellt haben, aber dann haben die Spielercharaktere vielleicht die Lakaien in diesem Dorf aufhalten können. Und dann kommen sie aber vielleicht in ein nächstes Dorf, wo keine Helden da gewesen sind, um das Dorf vor diesen Lakaien zu beschützen. Na, dann sehen sie aber auf der einen Seite, dass sie jetzt gerade noch handlungsfähig sind und was verändern können. Aber auf der anderen Seite der Gegner einfach groß und böse und mächtig ist und sie ihn wirklich auch gut hassen können, damit es so befriedigend ist und heroisch, den nachher zu bezwingen. Ich finde auch, man kann Charaktere auch in solche ungewinnbaren Schlachten setzen. Aber du musst ihnen klar machen, dass es jetzt nicht darum geht, die Schlacht zu gewinnen, weil die Schlacht nicht zu gewinnen ist. Und das muss von vornherein klar sein. Sondern es geht jetzt zum Beispiel darum, dass du noch diese überlebenden Menschen aus der Stadt herausbringst, damit die nicht auch noch da sterben. Oder es geht darum, dass du noch dieses eine wichtige Objekt aus der Stadt herausholst, bevor die Stadt ganz fällt. Oder es geht darum, dass du nur diesen einen Gegner in dem Heer besiegst, weil der unbedingt jetzt gerade besiegt werden muss. Also, dass du so gewisse Ziele hast, die in dieser Schlacht jetzt noch erreicht werden müssen, aber eigentlich ist die Sache verloren. Dann weiß ich nämlich als Spieler, klar, ich kann die Stadt nicht retten, ich kann das nicht verhindern, ich kann das nicht verhindern, ich kann das nicht verhindern, aber darum geht's auch nicht. Es geht nur darum, dass ich das jetzt noch schaffe. Und das ist auch nochmal eine andere Mentalität, mit der man dann in so eine Situation reingeht. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel sehr gut daran, dass wir genauso eine Situation hatten, als wir Deathwatch gespielt hatten und wir auf diesem Planeten gewesen sind, der als letzter Planet vor dem Auge des Terrors ist.
Ach so, Kadia meinst du?
Genau, Kadia. Und es war ja auch klar, dass Kadia verloren ist. Dennoch hast du uns da Gegner hingestellt, die wir noch besiegen konnten, was sich für uns einfach gut angefühlt hat und so. Aber wir wussten ja trotzdem, dass Kadia zerstört werden wird und dass wir den Planeten einfach nicht halten können. Und deshalb war es dann nicht frustrierend, sondern wir haben es halt eben noch geschafft, dass Leute evakuiert werden können. Wir haben es noch geschafft, dass wenigstens dieser mächtige Dämon zurück in den Limbus geschleudert worden ist. Wir haben es sogar geschafft, dass Abaddon sich zurückziehen musste, weil wir ihn so stark verletzt und verwundet haben, dass wir ihn zurücktreiben konnten jetzt gerade. Das hat nicht dafür gesorgt, dass wir ihn getötet haben und dann verhindert haben, dass er seinen finsteren Kreuzzug weiter fortsetzen kann. Aber wir haben ihn jetzt gerade da besiegt und er musste sich jetzt gerade da zurückziehen. Und das hat uns jetzt gerade Zeit geschafft. Und weil wir das geschafft haben, haben wir jetzt gerade Zeit gewonnen. Und das sind dann so Erfolge, die man in so einer ungewinnbaren Schlacht, in so einem ungewinnbaren Kampf aufsetzen kann. Blöd finde ich es eben immer, wenn es so ein ist, der Spielleiter gibt dir so eine Situation, du kämpfst gegen 30 Orks, wie auf ein Wunder hin, weil die Würfel gut rollen, schaffen die Spielercharaktere die 30 Orks tatsächlich zu besiegen. Dann denkst du dir als Spielleiter, verdammt, das sollte ja unbesiegbar sein. Du schickst die nächste Welle von Orks, nochmal 30 Orks, so, naja, das schaffen sie vielleicht auch noch. Dann kommt jetzt noch ein Riese dazu, dann kommt jetzt noch ein Drache dazu. Also ne, manchmal läuft es ja so und du merkst immer mehr so, ey, der Spielleiter will jetzt gerade hier einfach nur nicht, dass wir gewinnen. Okay, gut, dann werden wir jetzt wohl fliehen. Das ist dann einfach ärgerlich und einfach super frustrierend und einfach super nervig dann auch.
Das ist dann manchmal wichtig, dass das im Vorfeld einfach sehr direkt so gesetzt ist, ne, vom Ton her. ihr seid gerade auf dem Weg zu Stadt XY und dann seht ihr da eine riesige Armee und der Spielleiter sagt euch mehr oder weniger schon direkt so, ja, das ist eine riesige Armee, ihr könnt nicht alleine gegen eine riesige Armee kämpfen, ihr könnt da nicht weitergehen.
Auf jeden Fall. Und dann muss man eben andere Aufgaben, die die Charaktere aber noch erfüllen können, sich überlegen. Ihr könnt aber zum Beispiel schon voreilen, um zum Dorf zu kommen und das Dorf zu warnen. Dann kann das Dorf noch evakuiert werden oder die können sich verstecken. Oder ihr könnt euch näher an das heranschleichen und das beobachten, um zum Beispiel schon mal herauszufinden, haben die irgendwelche Sonderwaffen bei sich? Wer ist überhaupt alles in dem Heer? Einfach um Informationen zu sammeln, weil diese Informationen werden später helfen. Also dass man dann den Spielercharakteren ebenso andere Aufgaben gibt, um denen aber andere Erfolge zu generieren. Ich weiß nicht, ich bin einfach auch kein Freund davon, wenn es dann so pure Niederlagen gibt. Ich meine, wenn die dadurch passieren, dass alle schlecht gewürfelt haben und ihre Fähigkeiten, die sie haben, schlecht eingesetzt haben und jetzt war irgendwie alles gegen die, dann ist das natürlich trotzdem frustrierend, weil man will ja irgendwie der Held sein und man will ja auch irgendwo gewinnen gegen die Gegner. Aber dann sagst du, ja, ist halt nicht gut gelaufen. Dann ist es so. Aber wenn du vom Spielleiter schon gar nicht die Chance hattest, dann ist es einfach nur deprimierend, finde ich. Deshalb, wir gehen jetzt mal einfach noch deine Fragen durch, Dino, am Ende. Da wird sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen was doppeln, deshalb beantworten wir die ganz kurz. Also, macht ihr das auch? Nee, eigentlich nicht.
Es ist schon vorgekommen, aber wir versuchen es jetzt anders zu machen, halt einfach, ne?
Ja, und dann kommt die Frage, was ratet ihr, wenn man das machen möchte? Wenn die Kämpfe zwar unbesiegbar sind, aber die Helden noch Erfolge trotzdem haben, die nicht damit einhergehen, dass man den Kampf gewinnen muss, sondern mit anderen Dingen, das ist dann immer das Beste, um das darzustellen, was man vielleicht darstellen möchte, aber den Spielercharakteren nicht ihre Wirksamkeit zu nehmen. Ja, und dann noch die Fragen, finden wir das blöd und was ist eure Meinung dazu? Es ist eben frustrierend schnell, wenn man es einfach nur als ungewinnbare Kämpfe hinsetzt. Ist meine Meinung dazu.
Es kommt auch einfach sehr darauf an, wie man das verwendet, wie das in der Kampagne vorkommt. Wie eben, als du das mit Kadia zum Beispiel meintest, dachte ich erst, du wolltest das allererste Deathwatch-Abenteuer, das wir gespielt haben, erwähnen, wo schon von der Grundmission gesetzt ist, da ist ein Planet, der von Tyranniden überlaufen ist und den die sich jetzt einverleiben und es gibt nur noch ein geringes Zeitfenster, bis da eigentlich nichts mehr überleben kann, was irgendwie menschlich ist. Und man soll jetzt auf diesem Planeten landen, weil eine spezielle Person von da evakuiert werden soll. Der Planet bleibt trotzdem verloren, aber man hat dieses eine Ziel, warum man überhaupt da ist. Das ist ja auch wieder so was anderes, ne? Wenn das direkt im Vorfeld so gesetzt ist, dass ganz klar ist, dass die Sache verloren ist.
Ja, es ist eben was anderes, als wenn du uns dann mit dem Ansinnen auf den Planeten geschickt hättest, verhindert, dass die Tyranniden den ganzen Planeten auffressen, also die ganze Biomasse vernichten, die auf diesem Planeten ist. Und wenn wir dann auf dem Planeten gelandet wären und dann ganz viel versucht hätten, um das zu verhindern, aber es ist eben einfach nicht zu verhindern und wir sollen erkennen, dass es nicht zu verhindern ist, dann ist es frustrierend, weil die Erwartungen, da sind wir wieder bei den Erwartungen, weil die Erwartungen, die wir daran knüpfen, was wir schaffen können, wie wirksam wir sein können, dann einfach gebrochen werden. Und das sorgt dann für Frust und Ärger und Unzufriedenheit und Wut vielleicht sogar auch und Trauer und für ganz viele Emotionen, die eher negativ sind, wo dann der Spielleiter sich wahrscheinlich auch ganz schlecht damit fühlt, dass er das in den anderen heraufbeschworen hat, weil er das eigentlich nicht in denen heraufbeschwören wollte. Und für die Spieler ist es natürlich auch nicht schön. Ich hoffe, wir konnten dir damit klar äußern, wie wir die Sache sehen und dir vielleicht auch so ein bisschen weiterhelfen. Schreib uns mal gerne, Dino, wie du das vielleicht handhabst, ob dir genauso etwas nämlich begegnet ist, dass es einen ungewinnbaren Kampf irgendwie bei euch in der Runde gegeben hat und du deshalb dir darüber Gedanken gemacht hast. Das würde uns schon interessieren.
Und damit kommen wir auch schon zu unseren letzten zwei Einsendungen in der Kategorie Ideen. Und die erste Einsendung ist von Johnny, der uns schon mal in Folge 23 mit Vorsatz geschrieben hat. Und zwar die Einsendung Cyberpunk Venedig. Johnny schreibt: Auf ein neues, ihr Würfelmeister. Letztes Mal habt ihr mir super für mein Cyberpunk-Setting in Venedig geholfen. Jetzt habe ich euch etwas mitgebracht, das ihr gerne wieder um Ideen ergänzen dürft. Unsere kleine Rollenspiel-Beach-Episode. Beach-Episoden tauchen inzwischen nicht nur in Zeichentrickserien auf, sondern haben es auch in andere Serienformate geschafft. Zeit, dass sich unsere Helden auch einmal entspannen. Also Badehose eingepackt, Sonnencreme nicht vergessen und ab an den Strand. Aber was gehört alles zu einer guten Beach-Episode? Der Bademoden-Reveal. Zum ersten Mal zeigen sich eure Helden nicht in Schlachtrüstung, sondern Bademode. Welches Modell hat euer Charakter gewählt und wie präsentiert er es? Ganz selbstbewusst oder schüchtern? Strandsport. Volleyball, Tauziehen und Fahne schnappen, kompetitive Wettbewerbe, in denen die Charaktere einmal im Wettkampf gegeneinander antreten, neue Teams bilden und einmal nicht die Welt auf dem Spiel steht. Interessant wird es, wenn sie Wetteinsätze bringen, zum Beispiel der Sieger König des Tages ist. Wassersport. Wettschwimmen, Surfen, Jetski fahren, Bananenreiten, Wasserskifahren, Paragliding. Die Aktionen sind vielseitig und ihr könnt eine wilde Mischung aus Wettkampf und reiner Spaßbeschreibung machen. Wer drückt jemanden anderen unter Wasser? Wer findet ein interessantes Tier? Wer ist ein Wassermuffel und baut lieber Sandburgen oder liest ein Buch im Schatten? Strandbar. Welche kulinarischen Orte gibt es am Urlaubsort? Welches Ambiente wird geboten? Welche Gerichte gibt es zu entdecken? Darf ein Charakter Cocktails für die anderen mischen? Solche Szenen bieten sich auch prima für Essenspausen an, in denen ihr zusammen ein Eis schlürft und Realität und Spiel mischt. Entdeckungstour. Eine geheimnisvolle Insel, zu der man rüberrudern kann, eine Höhle, die sich bei Flut mit Wasser füllt, ein verlassener Leuchtturm. Gebt den Entdeckerseelen etwas zu erkunden und Erinnerungsstücke an den Urlaub, sowie das ein oder andere Hindernis. Eine einstürzende Hängebrücke, Wildwasserfahrt durch eine Höhle mit Stromschnellen und das Versteck eines Serienkillers, der sich gerade woanders herumtreiben muss. Neue Partner. Beach-Episoden bieten immer wieder die Möglichkeit, Charaktere von der Gruppe zu trennen und in Schwierigkeiten zu bringen, sodass sich vor allem Charaktere miteinander auseinandersetzen müssen, die sich sonst nur streiten, einander aus dem Weg gehen oder einfach keine richtige Beziehung zueinander aufgebaut haben. Der Klassiker ist das Loch, in das sie fallen und diesem nur entkommen können, wenn sie zusammenarbeiten. Scherzbolde. Informiere vor dem Spielen Spieler, zu denen es passt, dass diese sich darauf vorbereitet haben, den anderen Charakteren einen Streich zu spielen und überlass ihnen für manche Szenen die Rolle des Meisters und lehn dich auch einfach einmal zurück wie die Helden. Feuerwerk. Als Abschluss muss es ein Feuerwerk geben. Schießen eure Charaktere Raketen in die Luft oder sogar aufeinander? Wird mit Knallfröschen nacheinander geworfen? Gibt es ein Festival mit Buden, wo du nochmal Süßspeisen präsentieren kannst, Charaktere nach Preisen, Ringe werfen oder Enten angeln? Wer bekommt ein großes Stofftier? Wer kauft sich eine Maske? Gibt es Freundschaftsbändchen? Abspann mit Fotos. Gib jedem Spieler die Gelegenheit, ein Foto mit einem Schnappschuss zu beschreiben, der ein Highlight des Urlaubs zeigt. Ist es eine Aktivität, die ihr bespielt habt oder ein Moment, der nicht gezeigt wurde und von dem wir nur durch den Abspann erfahren? Wie dieser eine Moment, wo ein Charakter einem anderen eine Krabbe in die Hose gesteckt hat. Wie immer schön kreativ bleiben. Grüße, euer Johnny.
Vielen lieben Dank, Johnny, für deine Idee und deine Einsendung mit auch diesen ganz vielen Ideen, die da schon drin verpackt gewesen sind. Ich bin mir jetzt gerade noch gar nicht so sicher, ob wir das noch irgendwie ergänzen können. Aber bevor wir uns diese Frage stellen, finde ich, sollten wir mal darüber reden, so eine Beach-Episode zu machen.
Es ist natürlich, wenn man so eine Beach-Episode macht, dass es natürlich dazu einlädt, dass es eher eine entspanntere Runde mit weniger großer Dramatik, dass es um das Schicksal der Welt und dergleichen geht. Ne? Mhm. Und man muss je nach Setting überlegen, inwieweit das dann da reinpasst. Viele von den Sachen hier sind natürlich klassisch modern,
ja,
wie das Jetski-Fahren und so weiter. Das muss man dann, wenn man, sage ich mal, eine Beach-Episode in einer mittelalterlichen Welt machen will oder so, muss man dann passendere Pendants dann dafür nehmen.
Ja, ich finde vor allen Dingen, dass man aufpassen muss, dass es nicht so eine sexualisierte Folge wird, weil ich habe oft das Gefühl, dass gerade diese Beach-Folgen in verschiedenen Serienformaten auch immer mehr so Fanservice ist. Also man kennt das natürlich auch aus sehr vielen Animes, wo es dann einfach auch darum geht, die weiblichen Charaktere in besonders kurzen Bikinis darzustellen. Und ich finde, das ist jetzt was, was ich jetzt persönlich zum Beispiel nicht begrüße dann im Rollenspiel. Das muss natürlich auch nicht so gehandhabt sein, sondern wenn man den Fokus wirklich darauf legt, dass es darum geht, dass die Charaktere gemeinsam so einen Urlaubsmoment haben, so einen gelösten Moment, wo sie vielleicht ihre Sorgen, ihre Probleme und ihre Aufgaben mal beiseite legen können, einfach ein bisschen miteinander ihre Beziehung vertiefen können, ihre Freundschaft vertiefen können, ist das natürlich was ganz anderes. Ich wollte nur sagen, das ist was, wo ich glaube, dass man aufpassen muss, weil das vielleicht dann auch unangenehm für viele der Spieler ist, die das eben nicht wollen, dass es in so eine sexualisierte Richtung geht. Und vielleicht auch viele eben Spieler direkt so eine Vorstellung davon haben, weil sie das aus solchen Medien kennen. Und da muss man dann das gut kommunizieren, wie es gedacht ist.
Aber mir scheint es auch gar nicht, als würde Johnny darauf den Fokus setzen, da er hier wirklich viele Angebote macht für genau das, was du auch meintest. Mit dem, dass man dann Beziehungen zwischen den Charakteren vertiefen kann, dass man Charaktere auch einfach mal gegeneinander antreten können in einem Wettbewerb, ohne dass es da um was Wichtiges geht, sondern dass nur einfach so dieser freundliche Wettbewerb miteinander ist und solcherlei Dinge.
Ja, ja, ich wollte das Johnny auch gar nicht in irgendeiner Art und Weise vorwerfen. Also bitte, Johnny, fühl dich da nicht angegriffen. Mir ging es nur darum, dass jemand, der deine Idee nimmt, gucken sollte, dass er einfach darauf achtet, dass es nicht in eine falsche Richtung geht. Ich glaube auch, dass so eine Episode mal schön ist für einen Spielabend, man aber auch darauf achten muss, dass es nicht zu lang wird. Weil es ja dann nicht mehr den Effekt hat, den es hat. Es sei denn, man nutzt diese Beach-Episode als Auftakt für ein Abenteuer, was sich daraus ergibt. Wenn man jetzt nämlich hingeht und sagt, so, sie haben einen tollen Tag am Strand mit Wettkämpfen untereinander, mit schönen Momenten und dann ist da diese Insel und dann schwimmen wir mal zu der Insel rüber und dann ereignet sich da auf einmal ein Abenteuer wieder mehr. Oder das, was man so als Abenteuer dann bezeichnen würde. Dass sie da eine Höhle finden, dass sie da Tote finden, dass sie auf einmal einen Serienmord irgendwie aufklären müssen, einen Schurken finden müssen oder so. Dann ist es natürlich was anderes, wenn das dann wieder über mehrere Spielabende dann erfolgt und sich zieht, weil man dann wieder in so einem klassischen Abenteuerplot drin ist. Der ja dann auch ganz interessant sein könnte, weil wir sind alle nur in Badehose, wo man jetzt nicht unbedingt Platz hat, noch sein Schwert mitzuführen oder seine Pistole oder sein was auch immer, je nachdem, in was für einem Setting man spielt. Und dann vielleicht auch wieder die Überlegung ist, wie kommen wir jetzt eigentlich an unsere Sachen? Die sind alle aber da auf der anderen Seite und das dauert jetzt einfach zu lange, da wieder hinzukommen oder wir haben jetzt gerade nicht die Möglichkeiten. Das ist dann vielleicht auch mal ganz interessant.
Ich dachte jetzt nur, dann müsste natürlich auf der Insel die Gefahr, die klassischen Aliens, die gegen Wasser empfindlich sind, es geben oder so, damit dann alle mit Wasserpistolen bewaffnet dann.
Ja, finde ich.
Bezwingen.
Muss dann ins Setting passen, sonst.
Muss ins Setting passen, ja.
Ist es irgendwie zu albern und vielleicht einfach unpassend. Aber ist natürlich eine Methode, wenn es dann noch mehr in diesen Beach-Humor. Entspannung von dem, was eigentlich läuft, reinsetzen willst, dann kannst du es natürlich nochmal humorvoller machen mit diesen Dingen. Ich denke mir auch, dass das wirklich auch sowas ist, wo man seine Gruppe wieder sehr gut kennen muss, weil man dann auch als Spielleiter sehen muss, wie viel muss ich da dazugeben. Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn du jetzt die falsche Gruppe dafür hast und du sagst, oh, ihr habt jetzt einen Tag am Strand, was machen eure Charaktere? Dann könnte es passieren, dass der ein oder andere Charakter sagt, ja, ich setze mich auf ein Strandhandtuch unterm Sonnenschirm und lese ein Buch. Und der Nächste sagt, ja, ich bin im Wasser, ich schwimme da ein bisschen. Und so, dass jeder dann einmal beschreibt, was er so macht und dann hört es schon wieder auf. Und dann kommen vielleicht keine großen Gespräche unter den Charakteren auf. Dann kommt keiner von den Charakteren und sagt, hey, cool, lass uns doch Beachvolleyball spielen. Hey, guck mal da hinten, Jetskis, lass uns mal um die Wette fahren. Und so, da muss man ja auch als Spielleiter immer überlegen, muss ich nochmal einen Rahmen dafür geben, wenn jetzt da Beachvolleyball gespielt wird? Muss ich zum Beispiel ein Minigame anbieten, dass das dann abzeichnet, dass gespielt wird, dass irgendwelche Regeln hat, damit man dann entscheiden kann, welche Gruppe gewinnt, um diesen kompetitiven Gedanken auch wieder auf jetzt gerade meine Spieler zu übertragen, indem sie sich in diesem Minigame messen können aneinander. Wie ist das mit dem Jetski-Fahren? Mache ich da vielleicht auch irgendwie eine Minimap für auf, wo man dann so fahren kann und dann kann man ein Wettrennen gegeneinander machen? Oder mit verschiedenen Feldern, die man in einem Hexcrawl-artig erkunden kann, wo verschiedene Sachen dann sind, damit das einfach nochmal irgendwie bespielt werden kann. Oder geht es nur darum, wirklich jetzt hier eine Beschreibung zu machen? Und das ist eben dann die Frage, was braucht meine Gruppe?
Ja.
Braucht die mehr Anleitung von mir? Braucht die mehr Ausformulierung von mir? Oder schafft die das alles einfach sehr, sehr gut alleine? Und bringt die sich selber alleine dann so ein, dass die sagt, hey, wir sitzen dann auf den Wasserskis, wir sitzen dann auf den Jetskis und ich fahre ganz nah jetzt an dem anderen Charakter vorbei und drehe den so, dass so eine Wasserwelle da so über den schwappt und der ganz nass wird und dann steigt der andere Seite und sagt, ey Mann, du Sack, ich fahre dem hinterher und versuche den da runter zu schubsen. Dann ist ja auf einmal direkt eine Dynamik unter den Charakteren da und ich muss als Spielleiter nicht mehr viel machen. Aber wenn ich weiß, dass ich eine Gruppe habe, die vielleicht nicht so selber sich dann so einbringt und selber so ihre Ideen hat, dann muss ich da viel mehr für vorbereiten, um trotzdem diese Momente zu schaffen. Und vielleicht habe ich sogar Pech, dass meine Gruppe eigentlich so ist, aber heute die nicht so gut drauf sind. Dann muss ich mir vielleicht auch überlegen, wie kann ich aber dann noch mehr von der Energie und dem Ganzen einbringen.
Von all den Dingen, die Johnny beschreibt, was wäre das, wo du am meisten Lust hättest?
Das kommt, glaube ich, ein bisschen darauf an, in was für einem Setting wir spielen würden und was ich für einen Charakter spiele. Was ich auf jeden Fall sehr witzig fände oder was mir auf jeden Fall direkt ins Auge jetzt gesprochen ist, als du gefragt hast, ist dieses Scherzbold. Also, dass ich mir schon irgendwelche Scherze im Vorfeld überlegen würde, die man macht, um die anderen da ein bisschen zu foppen. Zum Beispiel irgendwie im Wasser auf die lauert und denen dann die Beine berührt und dann so, als ob das irgendein Meerestier wäre, was jetzt oder dann mal unter Wasser zieht oder das, was man sich da eben alles vorstellen kann, sowas. Wobei ich auch cool fände, so einen Sandburgenbau-Wettbewerb.
Ich finde diese Idee mit den Cocktails mischen auch interessant, dass man sich dann so überlegt, was weiß der Charakter über die anderen Charaktere und was denkt der, was für ein Cocktail jetzt dem oder dem schmecken würde. Man das dann so ein bisschen begründet.
Ja, das ist auch nett. Ich finde auch die Ideen mit diesen Strandspielen. Jetzt meine Sandburgbau-Wettbewerb war ja auch dann irgendwie so ein Wettbewerb, aber auch dieses Jetski-Fahren oder dieses, da ist eine Insel, man fährt da mal hin, guckt sich das mal an. Ich weiß nicht, ob ich, ja doch, als Spielleiter würde ich eben auch immer noch so einzelne Szenen im Petto haben, die da passieren. Mit zum Beispiel auch anderen Leuten, die einfach an dem Strand sind. Zum Beispiel ein weinendes Kind, was seine Familie dann gerade verloren hat und wo die Helden dann auch mal hingehen können und sagen, okay, wir suchen jetzt deine Familie. Oder jemand hat vielleicht am Strand was verloren oder vielleicht ist jemand zu weit raus ins Wasser geschwommen und muss gerettet werden und die Helden können auch so ein bisschen in Aktion treten oder sowas auch so ein bisschen. Ne? Dass man einfach noch so die Möglichkeit hat, Szenen aufzubauen. Vielleicht treten die Helden nicht gegeneinander in der Volleyballschlacht an, sondern da sind zwei Typen, die die schon die ganze Zeit genervt haben, die die jetzt auch noch herausfordern, dass man zeigt, wer die Besseren ist beim Volleyball. Und dann hat man vielleicht NPCs, gegen die man Volleyball spielt, die man vorher auch schon irgendwo so ein bisschen blöd
etabliert hat.
Die man vorher schon etabliert hat, die man vorher vielleicht auch schon so ein bisschen blöd fand. Vielleicht gibt es auch irgendwie so einen Verkäufer, der immer über den Strand läuft und Sachen anderen andrehen will. Ich weiß nicht, ich fände es schon auch irgendwie cool, wenn es nicht nur so eine Entspannungsfolge ist, sondern wenn da noch so ein kleines Abenteuer draus entsteht. Vielleicht ist er ein Strandverkäufer, aber der verkauft zum Beispiel Drogen am Strand und die Charaktere kriegen das irgendwie ein bisschen mit, dass irgendwelche kriminellen Geschäfte da laufen und die kriminellen Geschäfte führen die dann auch zu dieser Insel, weil die als Schmugglerversteck genutzt wird oder sowas. All das, das finde ich dann auch ganz spannend, dass man das so ein bisschen kombiniert.
Das hört sich jetzt bei dir auf einmal so an, als würden die Charaktere all ihre Badeanzüge und Badehosen gegen rote tauschen und dann erstmal in einem klassischen
Baywatch-Intro.
Baywatch.
Ja, es muss natürlich dann auch irgendwie passen.
Ja.
Und man muss es natürlich auch nicht so lange machen, wenn man wirklich nur so eine Bonding-Folge daraus machen möchte, dass die Charaktere sich einfach nochmal besser kennenlernen. Nur das Problem ist, wenn du die Spielercharaktere einfach ja, in eine Bar setzt oder in einen Gasthof, in eine Taverne oder an ein Lagerfeuer zusammen, wie gesagt, bedeutet das noch lange nicht, dass die auf einmal anfangen, sich über irgendwelche Sachen zu unterhalten.
Ja.
Das kann auch dafür sorgen, dass die Spieler einfach sagen, ja, ich trinke da was, ich esse da was und dann geht mein Charakter ins Bett. Ja, ich höre so ein bisschen zu, was da so passiert. Aber da keine Ambitionen kommen. Und dafür muss man sich als Spielleiter dann vielleicht noch Gedanken machen, wie man das dann anregen kann, dass solche Unterhaltungen aufkommen. Aber ich meine, das ist natürlich eine Sache, wo man seine Spieler kennt. Ich meine, du kennst uns aus den Drachenchroniken, unsere Magiergruppe. Also wir fangen ja ständig irgendwie über alles an zu philosophieren und zu diskutieren. Und dann geht der halbe Spielabend darüber drauf, dass wir über die Möglichkeiten von magischen, kulinarischen Entwicklungen handelt. Mhm. Und wie man mit Magie besseres Essen herstellen könnte oder irgendwie sowas Dummes. Also was heißt sowas Dummes? Aber sowas jetzt für die Haupthandlung Irrelevantes. So, aber jetzt zu Johnnys Frage. Hast du noch eine Idee, wie du seine Liste ergänzen könntest? Weil ich muss zugeben, ich habe das so gelesen und mir sind jetzt gerade noch nicht weitere Ideen gekommen. Ah doch, mir ist jetzt doch eine Idee gekommen. Man könnte natürlich noch so eine Tauchpassage machen. Das fände ich interessant auch. Dass man unter Wasser wirklich schnorchelt und dann wirklich vielleicht in so einem Korallenriff unterwegs ist oder vielleicht ein Wrack findet und dann durch das Wrack schwimmen kann. Mhm. Da muss ja nicht auch irgendwie was Tolles zu finden sein, sondern das ist vielleicht trotzdem einfach so dann schon interessant und dann so ein Unterwasser-Ding da auch noch irgendwie mit reinzubinden.
Ich kann mir vorstellen, dass einem viele Ideen vielleicht auch noch zusätzlich kommen, wenn man sich überlegt, was für ein Urlaubsort das im Grunde ist. Also was neben dem Strand noch im Weiteren auch noch da drumherum ist. So ein bisschen den Flair der Gegend da auch so ein bisschen macht. Souvenir-Shopping, irgend sowas.
Ja, stimmt. Man könnte sich auch überlegen, ob man das Ganze wirklich zu so einem kleinen Resort-Urlaub ausdehnt, dass man sagt, es gibt auch noch so eine Strandpromenade mit ganz vielen Geschäften, wo man auch so ein bisschen shoppen kann. Es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit, dass es so einen Wellness-Bereich gibt, wo man sich mal massieren lassen kann. Man kommt vielleicht in einem Hotel unter für ein paar Tage und dergleichen mehr. Da kann man das natürlich auch in diese Richtung noch viel weiter ausdehnen. Und ich muss ganz ehrlich eingestehen, in meinem Kopf war natürlich auch direkt das Bild von diesem Sandstrand. Super warmes Wetter. Aber es wäre ja auch interessant, das ein bisschen aufzubrechen, indem man sagt, es ist ein Strand an der Nordsee. Und zwar nicht im Hochsommer, sondern eher zu einer Zeit, wo man vielleicht nicht in Bademode am Strand unterwegs ist, sondern wo es eher windig ist, wo man nicht so unbedingt in das Wasser hineingehen kann.
Wo man dann eher Drachen steigen lässt oder so.
Irgendwie sowas macht. Ne? Oder es ist auch kein Sandstrand, sondern es ist vielleicht eher ein Kiesstrand und es gibt sehr viele Klippen und es gibt einen Leuchtturm und wir haben eher so eine Atmosphäre. Man kann das natürlich auch sogar davon wegbewegen, dass es ein Strand ist und sagen, es ist irgendwie ein Urlaub in den Bergen oder sowas.
Ja, das ändert dann die Aktivitäten wieder sehr stark.
Sehr stark, ja. Und es ist natürlich dann nicht die klassische Beach-Episode. Aber das wäre vielleicht eine Abkehr davon, wenn man sagt, das ist mir zu klassisch, da sind schon Erwartungen, auf die habe ich aber nicht so Lust. Dann kann man sich natürlich überlegen, ob man das nochmal so ändert.
Ja, aber das passt ganz gut, glaube ich, zu vielen Dingen auf jeden Fall. Ich muss mir nämlich jetzt auch gerade so klassisches Skifahren vorstellen, dass wirklich irgendwo hoch in den Bergen, wo Schnee liegt, alle so in Winterkleidung und so, dann hat das ja auch viel davon, dass die Charaktere aus ihrem natürlichen Umfeld in gewisser Weise rausgerückt sind und einfach mal in eine ganz andere Situation gesetzt.
Und ich muss jetzt auch gerade sagen, ich finde die Idee gerade auch echt witzig, dass man diesen Urlaub machen Gedanken in so eine mittelalterliche Fantasy-Welt rübersetzt. Und dass die Helden dann an so einem Ort sind, wo eben viel Tourismus ist und wo vielleicht irgendwie so eine Stadt ist, die eben auch davon lebt, dass da Leute irgendwie Urlaub machen, weil das ja eigentlich sowas ist, wo du sagst, so, das ist ja jetzt nicht in so einer mittelalterlichen Fantasy eigentlich so passend. Und dann guckt man aber, dass es dann doch irgendwie so ein bisschen passend ist und dass es eben angepasst ist, aber trotzdem auch irgendwie so ein bisschen diesen Charakter hat. Es gibt da Souvenirläden, die irgendwie Andenken von diesem Ort aufbewahren. Es gibt da Gasthäuser, die nur darauf ausgelegt sind, nochmal eine besondere Verwöhnung, nochmal eine Besonderheit zu geben und nicht einfach nur dazu übernachten, zu essen und dann irgendwie weiterzureisen, sondern alles ist wirklich darauf ausgelegt, dass Tourismus da existieren soll. Und es gibt auch extra irgendwelche besonderen Dinge, die eben auch nochmal das begründen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass das eine besondere Pilgerstadt ist und dass die so auf diese Pilger dann ausgelegt sind, die da hinkommen. Und dann haben sie aber irgendwann angefangen, dass die Pilger da eben noch dieses Verwöhnprogramm Urlaub gleichzeitig mitmachen können. Und deshalb ist das für viele so, ja, ja, wir pilgern zu dem Ort zu Ehren des Gottes, aber eigentlich wollen wir auch irgendwie ein bisschen Entspannung und Urlaub da genießen und so. Und davon lebt dann diese ganze Stadt. Und die ganze Stadt ist darauf ausgerichtet. Das fände ich auch, glaube ich, super interessant, weil es da eben noch mal weniger gut eigentlich reinpasst mit diesem Tourismus als jetzt in ein gegenwärtiges Setting oder in ein Cyberpunk-Setting vielleicht auch so. Wäre ja auch zum Beispiel für ein Cyberpunk-Setting interessant. Da ist man ja vielleicht gar nicht draußen an dem Strand, sondern vielleicht ist man auch einfach nur in so einer großen Halle, wo überall Hologramme oder LED-Panels sind, die irgendwelche Leinwände sind und Himmel suggerieren, der eigentlich gar nicht da ist und irgendwie eine Atmosphäre suggerieren, die gar nicht da ist. Das wäre ja auch spannend. Hm.
Tja, da bleibt dann für mich eigentlich nur noch die Frage, wann setzt du das um in ein mittelalterliches Setting und bei welchem Spielsystem? Werden wir bei Witcher darauf stoßen zum Beispiel?
Nee, da passt es überhaupt nicht rein, finde ich. Und ich leite gerade gar nicht so viele mittelalterliche Fantasy-Settings, deshalb unwahrscheinlich, dass ich das tun werde. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, bei mir jetzt gerade im Moment auch noch eher unwahrscheinlich, da ich einfach auch in ein paar Sachen jetzt erstmal die Priorität habe, voranzukommen oder die auch mal abzuschließen.
Ja, aber ist auf jeden Fall was nicht vergessen ist und dann doch nochmal vielleicht irgendwann irgendwie seinen Platz bekommt. Ich erinnere mich daran, dass wir ja Monster of the Week gespielt hatten, zweite Staffel unserer Aachen-Runde, wo du ja dann schon auch quasi in deinem Epilog erzähltest, dass man aus dem großen Hawaii-Urlaub zurückkommt, wo auch ganz viel schiefgegangen ist und man trotzdem irgendwie mit Monstern zu tun hatte und dann dein Charakter seine Frau wieder sieht. So, das war ja so ein bisschen dein Epilog. Aber da hast du ja schon quasi angeteasert, die Gruppe fährt gemeinsam in Urlaub nach Hawaii, um Beach-Urlaub zu machen. Und dann passiert was, was ja genau auf das passt, was Johnny uns hier gegeben hat. Nur, dass es dann noch ein Abenteuer aus diesem Urlaubsmoment, aus der Urlaubsszenerie dann entsteht.
Ja.
Auf jeden Fall vielen lieben Dank, Johnny, für deine Einsendung. Das hat uns doch jetzt auch wieder viele Ideen beschert und Überlegungen. Auch wenn wir sie nicht direkt umsetzen können, aber das ist ja leider bei uns im Moment viel so, dass wir nicht die tollen Ideen, die uns alle schickt, so umsetzen können, wie wir das gerne hätten, ne?
Ich muss dazu natürlich auch sagen, dass viele von unseren Spielern das hier natürlich auch hören und wenn wir die Ideen so eins zu eins übernehmen würden, die ja dann auch nicht mehr so die große Überraschung für den einen oder anderen Spieler wären.
Ja, da müssten wir uns natürlich dann noch Gedanken machen, wie man das dann so verfremdet, dass es nicht so augenscheinlich ist. Wobei, ich meine, bei manchen Artefakten, wenn man dann genau das Artefakt bekommt, ist das Artefakt cool, ist das Artefakt einfach cool, auch wenn es genau dasselbe macht, was man schon mal gehört hat.
Ja, ja, das ist natürlich, mit Artefakten geht das dann je nachdem, aber wenn man dann zum Beispiel so einen Abenteuerablauf in Planung hat, wie jetzt zum Beispiel hier die Beach-Episode, bei der Beach-Episode geht es wahrscheinlich auch noch, weil man sagt, wir machen eine Beach-Episode.
Ja,
aber
andere Sachen, ja. Ja, da hast du schon nicht ganz unrecht. Schauen wir doch mal, ob die nächste Idee was wäre, was wir mit in unsere Gruppe reinnehmen können oder was man stark abändern müsste. Unsere letzte Einsendung für diese Folge von Reka Weiblich lautet: Hallo zusammen, ich heiße Reka und würde euch gerne von einem Setting erzählen, das in einem Traum begonnen hat und somit den Weg aufs Papier gefunden hat. Ich beginne mit einem Prolog. Ich lag im Sterben, das war mir bewusst. Die Verletzungen waren zu zahlreich, die Wunden zu tief. Mein Atem ging röchelnd. Ich schmeckte das metallene Blut auf meiner Zunge. Furcht schnürte mir unweigerlich die Kehle zu. Mir ging so viel durch den Kopf, dass sich die Welt drehte. Oder drehte sie sich, weil es mit mir zu Ende ging? Es gab noch so viel zu sagen, so viel zu tun. Die schwere Kleidung legte sich erdrückend um mich, wie gerne ich sie von mir gerissen hätte. Das ohrenbetäubende Knallen und Donnern einer HK-416 hörte sich für mich gar nicht mehr so nahbar an. Das Rufen und Brüllen meiner Mitstreiter verhallte im langsamen Drehen meiner Wahrnehmung. Frank, Manni und Willi, meine Freunde, haben wir nicht vor einer Stunde noch gelacht und gesagt, was wir zu Hause alles essen wollen? Richtiges Essen? Saftige Burger? Versalzene Fritten? Nun lag ich hier und hörte ihre immer leiser werdenden Stimmen. Bedauern erfüllte mich, dass ich ihnen nicht weiter zur Seite stehen kann. Der Krieg ist furchtbar, das Leben zu kurz. Und wofür habe ich jetzt mein Leben gelassen?
Sterbliches Kind.
Wähle zwischen Leben und Tod.
Diese Stimme hallte durch meinen Kopf, gewaltig und urmächtig. Ich erschauderte bis ins Mark und spürte die Macht, die sich in meinen Verstand schlich. Ich hielt den Atem an, spürte weder den Schmerz noch die beißende Furcht, die sich in mir hineingefressen hatte. Alles war verschwunden.
Sterbliches Kind, wähle, werde mein, und ich schenke dir das Leben und die Kraft, die du brauchst. Aber du wirst mein sein und meinen Willen dienen.
Was sollte ich tun? Alles in mir schrie danach, dieses unglaubliche Angebot anzunehmen. Denn sehr wahrscheinlich war das nur ein Versuch meines eigenen Verstandes, mich zu beruhigen, und ich illusionierte mir, dass es eine Hintertür gäbe. Was war schon dabei? Ich hatte nichts mehr zu verlieren, oder? Also nahm ich an. Ein paar Jahre später. Aber das ist doch nur eine Geschichte. Die erzählen sicher nicht die ganze Wahrheit, um ihre Geheimwaffe nicht zu verraten, meinte mein Enkel Simon. Ich lächelte ihn an. Das kann schon sein. Geheimnisse sind mysteriös, oder? Sie wecken dir die Neugier, die wahren Hintergründe aufzudecken. Aber das ist ja so spannend an der Vergangenheit. Wir können nie sicher sein, wie es wirklich passiert ist. Wir können nur erzählen, was wir gehört haben, sagte ich ruhig. Die Geschichte, die ich ihm erzählte, trug sich vor 75 Jahren zu. Ich war im Krieg und wir gerieten in einen Hinterhalt. Es kam plötzlich und es traf meinen besten Freund Nils. Ich konnte ihm nicht mehr helfen, weil ich dafür sorgen musste, dass der Feind nicht vorrücken konnte. Sonst wären wir anderen auch bald Geschichte. Doch dann geschah etwas Unglaubliches. Ein grelles rotes Licht blendete uns und unsere Feinde. Ein tiefer, bedrohlicher Laut erfüllte unsere Ohren und unsere Körper erstarrten. Was ich sah, konnte ich nicht glauben, geschweige denn in richtige Worte fassen. Etwas Riesiges schoss auf unseren Feind zu. Etwas mit mächtig großen Flügeln und einem unheilvollen Glühen. Mein erster neutraler Gedanke war nur, was für eine fette, große Fledermaus war denn das? Doch dieses Untier war mehr als ein Tier. Es war so groß wie ein Transporter und strahlte Macht aus, und die Waffen, die man auf sie richtete, schienen ihr nicht das Geringste anhaben zu können. Sie wütete weiter, schleuderte Menschen durch die Luft, schien sie mit Leichtigkeit aufspüren zu können und kämpfte sich durch, bis unser Feind bezwungen war. Was habe ich da nur gesehen? Was ist meine Idee? Ich mag das Setting von Wehrmenschen. Wer kennt nicht das bekannteste Wehrwesen der Welt, den Werwolf? Aber ich wollte es gerne etwas ausbauen, anders gestalten. Was, wenn es höhere Entitäten gibt? Götter, die von uralten Stämmen angebetet wurden und die immer noch da sind, aber aufgrund eines Geheimnisses nicht auf der Erde erscheinen dürfen. Sie suchen sich Menschen aus, denen sie ihre Kraft geben können, um in ihrem Namen die Aufgabe zu erfüllen, die sie erfüllt sehen wollen. So hatte mein Soldat Nils kurz vor dem Sterben eine Begegnung mit Kamazotz, der Fledermaus des Todes, die von den Maya vergöttert wurde. Die Entitäten können an die Menschen herantreten und ihnen ein Angebot unterbreiten. In den meisten Fällen tun sie das, wenn der Mensch kurz vor dem Sterben ist, weil es dann einen schmalen Übergang gibt und sie besser handeln können. Vielleicht aber auch, weil viele Menschen in dieser Phase eher bereit sind, einem solchen Handel zuzustimmen. Aber warum tun das diese Götter? Es kann viele Gründe dafür geben, aber in meiner Version geht es darum, dass diese Auserwählten dafür da sind, dunkle Kreaturen, die sich Zugang zur Welt des Sterblichen verschafft haben, aufzuspüren und zu beseitigen. Dunkle Kreaturen, die Menschen nicht erkennen können, weil sie das Auge dafür nicht haben. Und auch nicht die Kraft, um eigenständig dagegen vorzugehen. Diese dunklen Kreaturen, die Chaos stiften, Menschen vergiften und ihnen böse Dinge einreden. Kurzum, Dämonen. Diese Vertreter der Gottheiten sind altersresistent, aber nicht unsterblich. Sie können von ihren Feinden getötet werden, dadurch wird auch der Gott, der den Menschen ausgestattet hat, verwundet. Es ist also auch für die Götter ein Risiko, ihre Kräfte einem Menschen zu beantworten. An der Stelle kann man viel einfließen lassen. Zum einen vielleicht, die Dämonen sammeln das Chi oder die Energie der Gottheiten in den besiegten Kriegern, um sie für etwas zu nutzen, vielleicht um ihren eigenen Gott herholen zu können oder um alle ihrer Artgenossen herholen zu können, die es nicht hierher geschafft haben. Es gibt viele Ideen, aber ich fand es deswegen besonders interessant, dass es eben nicht 100 Werwölfe gibt, sondern vielleicht nur einen. Die Legende des Donnervogels bei den indigenen Völkern, den Skinwalker, der Bigfoot oder das Monster von Loch Ness. Sie alle könnten solche Vertreter von Entitäten sein, die sich einen Menschen ausgesucht haben, der ihre Kraft erlangen soll, um etwas zu erfüllen. Gruß, Reka.
Vielen lieben Dank, Reka. Jetzt bin ich ganz gespannt, was du dazu sagst, Conny, wo wir doch Werwölfe spielen oder also ich das leite und du auf jeden Fall Spieler bist, was du zu so einem Setting sagst, welche Vorteile du siehst, welche eventuellen Nachteile.
Es ist eben einfach was ganz anderes, finde ich. Weil hier natürlich auch so eine starke göttliche Komponente und so eine Komponente des Auserwähltseins mit hinzukommt. Ich finde den Gedanken schon ziemlich cool, dass man ein normaler Mensch ist und sich dann eben verwandeln kann. Wobei ich es auch einfach interessanter fände, wenn man dann beide Gestalten hat. Aber ich gehe davon aus, Reka, dass du das dir auch so vorgestellt hast, weil sonst wäre man ja weniger ein Wehrwesen oder ein Gestaltwandler, wenn man das nicht wieder zurückwandeln kann.
Mhm.
Aber diese göttliche Aufgabe, die man bekommen hat und dieser Kampf gegen die Feinde der Menschheit und die Feinde der Welt in Form von Dämonen oder anderen, finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Und ich fände es eben auch sehr interessant, weil du als Spielleiterin ja vielleicht deinen Spielern wirklich die Möglichkeit geben kannst, dass die sich A, überlegen können, welcher Gottheit sie dienen. Und dann kann man ja auch hier wie Rika selber eher in den aztekischen Götterpantheon hineinblicken. Oder man kann aus ganz anderen Regionen gucken, was gibt es für Götter. Man muss ja nicht immer bei den klassischen griechisch-römischen Göttern bleiben, was man vielleicht schon sehr kennt, sondern kann dann vielleicht sich wirklich auch mal einfach auf die Suche machen, um mal was anderes zu finden und sich dann eben zu überlegen, in was für eine Gestalt verwandelt derjenige sich denn. Ich finde die Idee auch witzig, dass das Monster von Loch Ness dann auch so jemand ist oder Bigfoot oder so. Das finde ich auch eine spannende Überlegung.
Ja, es hat natürlich diesen Vorteil, dass jeder sich sehr besonders, sage ich mal, fühlt, weil nicht alle einfach Werwölfe sind, so nach dem Motto, sondern jeder quasi ein Auserwählter von einem Gott ist. Und andererseits kann es aber natürlich auch dadurch andere Dynamiken und Spannungen hineinbringen, weil ja nicht unbedingt alle Götter die gleichen Ziele verfolgen müssen.
Ja, wobei das übergeordnete Ziel ja trotzdem sein wird, diese Dämonen zu besiegen. Ja, aber man kann natürlich dann schon auch irgendwie, dass die Götter in Kontakt mit ihren Auserwählten gehen können und nochmal so Sonderaufgaben vielleicht haben, um auch dann nochmal interessante Sachen mit reinzubringen und dergleichen mehr.
Jetzt warst du ja zum Beispiel schon auf Loch Ness zu sprechen bekommen.
Mhm.
Und da dachte ich dann auch so, ja, fände ich als NPC auch super spannend, wenn dieses Monster von Loch Ness an diesem Loch auch wirklich ist, weil das genau an diesem Ort irgendwie was zu bewachen oder so hat.
Mhm. Das wäre witzig, wenn man den dann da trifft, er oder die.
Mhm.
Und den dann erzählt, ja, ich bin schon total lange hier, die versuchen mich immer zu finden, super witzig. Ich zeige mich dann und wann wieder mal so ein bisschen und dann verschwinde ich. Hilft einfach auch hier der Region wegen dem Tourismus und dergleichen mehr. Aber eigentlich ist hier ein Portal, das in die Hölle führt und aus dem besonders viele Dämonen sonst aufsteigen würden. Und ja, man muss sich natürlich dann vor allen Dingen Gedanken machen. Erstens, haben diese Auserwählten der Götter noch ein ganz normales Leben nebenbei, das sie irgendwie fristen müssen mit einem Job, mit Geld verdienen, mit einer Familie? Ja, du schreibst, Reka, dass die altersresistent sind. Das heißt, haben die ihre Ursprungsfamilie schon begraben müssen, weil sie vom Alter her jetzt schon über die hinausgehen? Sind das vielleicht auch schon Auserwählte, die schon 300, 400, 500 Jahre alt sind? Dann ist es ja auch nochmal was ganz anderes, als wenn man jetzt jüngst zu so einem Auserwählten geworden ist. Spiele ich da mit unterschiedlichen Altern innerhalb der Gruppe? Wie mache ich das dann mit Erfahrungen, die der eine schon hat oder der andere nicht? Geht es vielleicht gar nicht darum, wer mächtiger ist und wer weniger mächtig ist, sondern einfach wirklich nur um das gemeinsame Erlebnis? Das sind natürlich dann so Gedanken, die man sich machen muss. Und wie kriegt man die Gruppe gut zusammen?
Mhm.
Dass man nicht sagt, so, wir sind 4 Auserwählte. Es würde viel mehr Sinn machen, wenn jeder von uns in einer anderen Stadt unterwegs ist, damit wir ein größeres Gebiet absichern können, um da zu wirken, anstatt dass wir alle zusammen immer unterwegs sind. Weil es natürlich für einen Spielleiter dann sehr schwierig wird, wenn er eigentlich immer nur mit jedem Einzelnen spielt. Das ist ja auch für die Spieler dann nicht so unbedingt interessant.
Ja, aber es ist auf jeden Fall eine super Idee, die einem viele verschiedene Möglichkeiten gibt und die eigentlich nur darauf wartet, dass man, wenn man sich dafür entscheidet, dass man das dann noch weiter ausgestaltet.
Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Anfang, von dem aus man seine Ideen fließen lassen kann und sich dann überlegen kann, mit welchem Spielsystem kann ich das vielleicht besonders gut umsetzen? Wie möchte ich das gestalten? Kommen diese Auserwählten vielleicht nicht immer zusammen, aber es gibt jetzt einen besonders großen Feind, der bezwungen werden muss. Wie will ich das handhaben? Was haben die für ein normales Leben? Wie viel nimmt dieses normale Leben noch mit ein? Wäre vielleicht auch ideal für City of Mist vom Regelsystem her, weil du ja genau da auch ein bisschen dieses hättest, dass man eine Inkarnation eines Mythos ist und es ja auch dann diese Ambivalenz zwischen deinem normalen Leben und deinem Mythosleben gibt.
Ja.
Könnte man damit vielleicht sehr gut umsetzen. Nur so als Gedanke. Wenn man mit dieser Ambivalenz zwischen diesen beiden Themen spielen möchte. Wenn es einem natürlich eigentlich nur darum geht, dass man eine Einheit von Superkreaturen ist, die gegen Dämonen kämpft, würde ich dann doch eher mir was anderes überlegen, wenn ich das spiele. Mit was für ein System. So, Benni, dann stellt sich jetzt aber natürlich die Frage, wo du eben schon das Wort so an mich weitergegeben hast, gebe ich das jetzt mal hier zurück. Was würdest du dir denn für einen Charakter machen? Welche Gottheit ist deine Unterstützung und was für ein Monstrum, wenn man es so nennen möchte, wird dein Charakter?
Ja, ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich wäre relativ schnell, weil ich da zumindest schon einige Gottheiten kenne, beim ägyptischen Götterglauben.
Mhm.
Und die sind ja auch alle sehr stark mit Tieren verbunden. So dass es für dieses klassische Wehrwesen, ich verwandle mich in so ein Ding, halb Tier, halb Mensch, halb Muskelpaket, das vergleichsweise einfach vorzustellen. Und ich glaube, ich würde dann dieses Krokodil wählen, das einfach die verfüttert bekommt, die zu unwürdig sind, ins Jenseits zu gehen. Amit heißt das Wesen.
Heißt die Gottheit.
Heißt die, ja, Wesengottheit, wie auch immer man es bezeichnen will.
Also ich würde mich für Morrigan entscheiden, die keltisch-irische Göttin des Todes und des Krieges, die auch so einen Raben oft als Symbol hat. Und dementsprechend würde sich mein Charakter dann in so einen riesigen Raben verwandeln. Aber wie stellst du dir denn dein Krokodil denn vor? Bist du dann einfach nur so ein riesiges Krokodil oder so ein humanoides Krokodil, das auf zwei Beinen laufen kann und längere Arme hat?
Also ich stelle mir das eher als so ein halb humanoides Krokodil, wie das beim Werwolf ist, quasi so vor.
Oder vielleicht hat man wie bei Werwölfe verschiedene Gestalten, wo man vielleicht dann noch mehr wie das Tier eher ist oder eher eine humanoide Mischkreatur ist.
Ja.
Minotaurus ist natürlich auch irgendwie sowas, was man sich klassisch überlegen könnte. Oder ein Zentaur oder irgendwie so. Also auch viele Fabelwesen, die man vielleicht nehmen könnte und zu solchen Auserwählten dann erklären könnte. Es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, das Ganze. Und eine echt gute Idee, aus der man auch wieder sehr, sehr viel machen kann und sich überlegen kann.
Wie du siehst, Reka, wir spielen schon mit unseren Gedanken. Mal gucken, wann wir dazu kommen, das Setting mal zu bespielen. Und ja, vielen Dank für deine Idee.
Danke.
An dieser Stelle bleibt mir dann nichts anderes, als zu sagen, das war diese Folge wieder einmal. Ich hoffe, ihr seid inspiriert worden und kreativ motiviert. Ich werde jetzt gleich die Drachenchroniken leiten und dann mal schauen, ob wir dieses Jahr das erste Buch schaffen.
Ich bin da ganz zuversichtlich und freue mich auch schon gleich aufs Spielen. Macht's gut!
Tschüss!
Schick uns deine Einsendung an würfel.veteranen@gmail.com. Das Ü aus Würfel wird dabei zu einem UE. Schreib uns dazu, mit welchem Pseudonym und welchem Pronomen du in unserem Podcast angesprochen werden möchtest. Füge deiner Mail außerdem eine kurze Notiz an, dass wir deine Einsendung auch wirklich öffentlich vorlesen dürfen. Wir freuen uns sehr über deine Teilnahme. Empfiehl uns aber auch gerne weiter, wenn dir diese Folge gefallen hat. Abonnier unseren Podcast und lass einen Kommentar da. Du findest uns zudem auf Instagram unter würfelveteranen, alles klein, alles zusammen und das Ü wird auch wieder zu einem UE. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Eure Würfelveteranen.